This is Dom McCree.
And Kevin Koo.
And you're listening to Catch Club Podcast.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Independent Circuits. Und während wir so langsam aber sicher draußen durch das Laub marschieren, hat sich in Kanada eine neue Promotion formiert, die den Namen einer alten Promotion wieder aufleben lässt, nämlich Maple Leaf Pro Wrestling, angeführt vom ehemaligen TNA-Mitarbeiter, jetzt habe ich seinen Namen gerade nicht auf dem Namen, da ist er, Scott The Moor. Und logischerweise quatsche ich hier nicht alleine ins Mikrofon, das will auch keiner hören. Deswegen habe ich mir meinen guten Freund, den Drew geschnappt. Hallöchen.
Oh, Canada. Hallo. Hallo zusammen.
Ja, die Anmoderation war ein wenig holprig, so wie zwischendurch Kamera und Schnitt bei der ersten Ausgabe von Maple Leaf Pro Wrestling Forged in Excellence. Ich muss sagen, ich bin echt gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Also, oder beziehungsweise anders. Lass mich anders anfangen. Ich finde, man merkt, dass Scott D'Amore einfach The Man ist, einfach super viele Kontakte in alle möglichen Richtungen hat.
Oh ja, auf jeden Fall.
Ne, also wenn man sich die Karte anguckt, da sind Leute von AW, von TNA dabei, von New Japan, so. Alles klar, Bro. Der kennt einfach jeden gefühlt.
Der hat gute Beziehungen, auf jeden Fall.
War auch eigentlich immer beliebt, tatsächlich. Also.
Ja, deswegen, es war ja auch ein großer Schock auch für viele Angestellte, als es dann auf einmal hieß, ja, der ist halt weg. Das war ja, glaube ich, erst dieses Jahr, Anfang des Jahres war das, glaube ich, im Januar.
Ja, ist noch nicht so lange her, auf jeden Fall.
Wurde er halt bei TNA entlassen, da gab es ja ein bisschen, man sagt immer so schön, kreative Differenzen. Ich glaube, es ging da vor allem darum, dass halt Scott D'Amore für das Produkt ein bisschen mehr Budget haben wollte und Anthem halt gesagt hat, nö.
Er wollte halt auf die nächste, Stufe heben, so nach dem Motto. Ja. Und Anthem hat halt gesagt, so, ja, kannst du machen, aber du kriegst halt nicht mehr Geld. So, ja, gut, dann danke.
Ja, genau, und dann ist er halt entlassen worden. Und das war auch ein Schocker für viele TNA-Talents. Und viele haben auch dagegen protestiert, sage ich mal, die gesagt haben, jo, was ist denn das hier halt? Und auch Leute, die dann gesagt haben, ja gut, wenn unsere Verträge dann halt aus sind, dann sind wir halt weg, ne?
Ja, vor allem, ich finde die Konsequenz so witzig. Ja, ey, ich würde gerne ein bisschen mehr machen, ich würde gerne das auf ein neues Level heben. Da wollte auch, glaube ich, nicht nur an den gleichen Orten wie TNA aktuell veranstalten, sondern auch halt
expandieren.
Genau. Auch mal in andere Regionen irgendwelche Shows machen oder Tapings. Das wollte Anthem aus irgendeinem Grund auch nicht. So, okay, cool. Und dann als Konsequenz zu sagen, ja, wir entlassen dich, ist halt weird.
Das ist halt irgendwie so ein bisschen diese Situation wie damals, ähnlich zumindest wie mit Ring of Honor und SBG damals. Die liefen ja damals, bevor sie halt erst weg waren und dann vor Tony Khan aufkauften, liefen die ja auf der Sinclair Broadcast Group. Die hatten erstens halt auch einen sehr schlechten TV-Spot und die wollten halt auch nicht mehr. Die haben das dann irgendwann gekauft, um irgendwie Wrestling da drin zu haben, aber dann irgendwie kam auch raus, dass die Leute von Sinclair irgendwie gar keinen Bock auf Wrestling haben oder Wrestling gar nicht mögen. Und dass Ring of Honor da halt irgendwie auch nicht so krass irgendwie finanziell irgendwie was abwirft. Aber wenn man das halt so lässt, wie es halt war, das ist halt auch kein. Also es ist schon ein großer Sender, SBG, aber die waren nur auf so einer kleinen Sparte, wo die halt auch nicht so, nicht so groß ausgestrahlt worden sind, dass die halt nicht so die Reichweite halt hatten.
Ja, das ist dann halt, keine Ahnung, wenn du plötzlich bei Radio Bremen TV läufst, so.
Ja, genau, sowas halt, ne, und bei Anthem kam es mir irgendwie auch so ein bisschen vor, die haben zwar TNA damals gekauft, aber so richtig lassen das irgendwie so als Nebenprodukt so ein bisschen laufen, aber so richtig was investieren wollte man irgendwie dann doch irgendwie nicht.
Ja, du hast ja gerade bei TNA ja wirklich, das ist ja auf dem Silbertablett.
Ja.
Habe ich den Fehler gemacht, mir eine Pommes ins Maul zu schieben. War keine gute Idee mit den Aufnahmen.
Ja, und dann, deswegen ist halt so eine Sache. Und dann, ja, ist dann halt schon, wie du schon sagst, ein bisschen komisch, die Konsequenz zu ziehen. Ja, gut. Wenn ihr mehr Budget braucht, dann sparen wir halt bei Scott ein. Also bei dem, der nach mehr Budget gefragt hat, das ist ein bisschen seltsam. Aber man scheint ja irgendwie mit TNA auch trotzdem noch okay zu laufen, weil es waren ja auch eine Menge TNA-Leute jetzt da.
Ja, wie gesagt, wahrscheinlich, weil es halt nicht an TNA selber lag, sondern halt wahrscheinlich an der Obrigkeit darüber.
Ja,
Wahrscheinlich, wenn dann halt Anthem sagt, jo, Scott D'Amore ist raus und TNA selber aber da ist so, hä, seid ihr bescheuert?
Also möglich, wahrscheinlich. Und dann ist halt irgendwie so, ja. Und dann hat sich halt der gute Scott gesagt, der konnte ja auch alles machen, ne? Der wäre ja auch, also wenn er Bock hätte, hätte der wahrscheinlich auch als Producer oder sowas einen Platz bei AEW gehabt oder bei der WWE oder wo auch immer halt.
Auch gerade bei AEW hätte ich mich da richtig drüber gefreut, das wäre, glaube ich, richtig gut geworden.
Ja, und hat sich dann gesagt, okay, nö, ich mache halt dann jetzt meine eigene Promotion auf. Lass in gewisser Weise eine alte historische Promotion wieder aufleben, weil das ist ja irgendwie der geistige Nachfolger von Maple Leaf Wrestling. Die es ja irgendwie seit den 40ern oder so gibt?
1930, also bis laut.
Seit den 30ern sogar.
Also beziehungsweise ja. 1930 bis 39 war es Queensbury Athletic Club.
Klar.
Ob das schon so viel mit dem Wrestling zu tun hat, wie wir es kennen, Frage ist zu bezweifeln. Da hat das dann auch noch Jack Corcoran gegründet. Er hat gegründet wahrscheinlich auch, aber gehört. 1939 wurde es dann zu Maple Leaf Wrestling. Lief dann bis 1986. Hatte dann ja. John Tunney gehört, dann Frank Tunney.
Ja, genau.
Dann Jack Tunney und Eddie Tunney.
Ja, genau.
Tunney, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht.
Ja, Tunney, das ist Jack Tunney, der war lange Tunney. Auch danach dann halt, der war danach auch lange, hier, ich glaube, Vizepräsident oder in einer wichtigen Rolle bei der WWE halt damals in den 60ern, 70ern, 80ern, also unter Vince Vater quasi. Und dann, der war On-Gimmick-Präsident der WWE, also in Storyline war der, bevor halt offiziell, also es war ja lange Zeit.
Ehemaliger Gimmick-Präsident der World Wrestling Federation.
Genau, das war halt, es ist ja erst in den 90ern wirklich rausgekommen. So zum Start Attitude, dass halt Vince McMahon, der war ja nur Kommentator, dass der halt wirklich der Owner war von der WWE. Das ist ja damals erst viel später rausgekommen.
Also, ja, die haben alles geheim gehalten. Die haben auch noch ewig versucht zu behaupten, dass das ja alles echt wäre.
Ja,
bis dann irgendwann der Staat gesagt hat, okay, wenn ihr das macht, dann müsst ihr aber auch nachweisen, dass eure AthletenInnen keine Steroide und so konsumieren. Ja, okay, wir sind alles fake.
Ja, aber das war natürlich noch eine Weile vorher, aber es war ja dann, weil damals gab es ja auch noch kein Internet und sowas, wo du das halt nachgucken konntest, da war das halt nicht bekannt. Dann war halt Jack Tunney war halt dann der Präsident der WWF damaligen Zeit.
Ja, aber schien auf jeden Fall, ab dem Moment, wo es Maple Leaf Wrestling war, auf jeden Fall ein Family-Business zu sein.
Ja, war ja dann auch ein großes Territory dann halt quasi in quasi das kanadische Territory, wenn du so willst. Da hat man ja auch immer am Anfang und währenddessen immer so, ich sag mal, so oldschooligere Clips und sowas gesehen, auch mit Ric Flair und sowas halt. Sowas. Also es ist schon ein großes Territory und Scott hat sich dann gesagt, okay, dann beleben wir das so ein bisschen wieder auf so quasi als geistigen Nachfolger. Das hat man dann auch noch ein paar Mal während der Show so, ist das dann klar geworden.
Ja, die haben sehr viel mit alten Clips gearbeitet, was ich echt cool fand, tatsächlich.
Ja, das gibt dem Ganzen auch irgendwie direkt so eine Wichtigkeit und das Ziel war ja eigentlich auch so ein bisschen halt irgendwie so kanadisches Wrestling so wieder so ein bisschen halt zu neuem Glanz zu verhelfen, wenn man so will, weil ne, man weiß ja, Scott D'Amore ist ja auch Kanadier, der hat ja auch, das ist ja seine zweite Promotion schon, der hat ja noch eine Promotion, nämlich Border City Wrestling.
Okay, das wusste ich nicht.
Und da wusste ich nicht, dass es die noch gibt, das habe ich aber dann im Vorfeld mal nachgeguckt zu den Shows, die gibt's tatsächlich auch noch. Und ist dann quasi so seine zweite Promotion, jetzt aber also Border City ist dann schon so eine klare Indie-Promotion. Du hast halt hier, finde ich, als du die Shows gesehen hast, schon einen sehr krassen TNA-Vibe. Also es ist von der Aufmachung und vom Look her ist es sehr ähnlich zu TNA. Was natürlich auch Sinn macht, weil Scott D'Amore war halt der führende Producer von TNA. Also ja, Surprise Motherfucker halt, ne? Also
ich wollte gerade sagen, also alles, was TNA aktuell ist, ist TNA, weil Scott D'Amore existiert.
Natürlich. So. Und deswegen sieht es auch für mich nicht klar aus wie so eine klare Indie-Promotion, sondern eher so wie so eine, es ist halt kanadisches TNA. TNA ist ja streng genommen auch eine kanadische Promotion, weil Anthem ja ein kanadischer Sender eigentlich ist. Aber da ist es ja nie klar so rausgekommen, dass TNA eine kanadische, das ist ja schon eigentlich an für sich, die haben ihren Sitz auch, glaube ich, in Nashville. Also TNA ist ja schon dann eher doch klar eine amerikanische Promotion als eine kanadische Promotion.
Ja, TNA ist eindeutig USA. Die sind zwar auch öfter mal in Kanada, ne? Was halt logisch ist, wenn du halt Anthem als Owner hast. Aber ich finde es echt cool, dass dass du halt jetzt auch nochmal so was Größeres in den USA, ist ja schon, in Kanada hast, wo ja sonst eher so Kleinkram rumtourt.
Ja, du hast halt viel Kleines. Und was man auch immer nicht vergessen darf, Kanada ist halt ein sehr, sehr großes Land, ne? Also du hast halt da nicht, das ist ja rein flächenmäßig, ist es ja sogar größer als die USA. Ich glaube, die sind das zweitgrößte Land der Welt, nur rein flächenmäßig, jetzt nicht von den Einwohnern und sowas, weil du hast da natürlich auch viel Nichts. Aber es ist halt ein sehr, sehr, sehr großes Land. Das heißt, du hast halt viel verteilt. Du hast halt viel so in dieser Ontario-Region, du hast halt viel in der British Columbia-Region, also viel in den Regionen, die halt zu den USA grenzen halt.
Was ja auch logisch ist, ne? Also zum einen, obviously, halt an den Küsten.
Klar.
Ne? Und dann halt natürlich da, wo halt auch dann was anderes noch ist, da siedelst du dich halt an.
Ja, natürlich.
Ne. Aber es ist auch ähnlich wie bei den USA. Du hast halt an der Ost- und Westküste, hast du halt eine Stadt neben der anderen, die irgendwie 300 Milliarden Einwohner hat. Und in der Mitte ist halt quasi nichts.
Ja, genau, es ist halt weniger. Natürlich. Bei Kanada vielleicht manchmal noch ein bisschen extremer. Da hast du halt so in diesen Randgebieten hast du halt mehr los, aber ist ja auch logisch. Da wohnt halt dann mitten in der, ich sag mal vorsichtig, in der Tundra oder sowas halt, da wo halt nur Wald und Eis ist, da wohnen halt dann nicht viele Leute, ne?
Ja. Logisch. Was ich gerade beim Scrollen über Kanada gefunden habe, ist eine Stadt, die Herbert heißt, und das macht mich einfach sehr, sehr glücklich.
Herbert in Ontario oder wo?
Nee, wie heißt der Bums? Ja, natürlich ist auch der komplizierteste Name alle Saskatchewan.
Ah, in Saskatchewan, ja klar.
Okay. Ja, ich habe die jetzt auch ganz bewusst einfach knallhart deutsch ausgesprochen.
Ja, natürlich. Aber ja, das sind so ein bisschen quasi die Grunddinge. Ich find's auch cool, so weil du hast halt irgendwie so, man hat nicht so eine Premier kanadische Promotion. Also klar, es gibt halt sowas wie Smash Wrestling. Es gibt halt, in Vancouver gibt's eine Menge, sowas wie NEW, es gab da ECCW, klar, in Calgary hast du halt was aufgrund der Historie mit der Hart-Familie, aber du hast so nicht so diese, keine Ahnung, wenn man mir sagen würde, nenn mir die kanadische Promotion, dann wüsste ich halt keine Antwort darauf irgendwie so wirklich, weil nee,
also ist das klar, irgendwie nicht... Man hat sowas wie Smash Wrestling, hat man schon mal gehört?
Ja.
Ja, aber das ist halt so wie, keine Ahnung, vielleicht in irgendwo in Europa schon mal jemand was von Wrestling Cult gehört hat. Ja, hat man schon mal gehört, aber man kennt's nicht.
Ja, es ist halt ein guter Vergleich. Und deswegen gibt's da irgendwie nicht so diese Standout-Promotion. Und ich denke, von dem, was wir so gesehen haben, wenn das so bleibt, dann könnte Maple Leaf Pro das vielleicht sogar werden.
Ja,
und das ist auch ein bisschen das Goal von denen so.
Ja, genau. Du hast auch in der Pre-Match-Promo, ich glaube an Tag 2 von Josh Alexander gesagt, ey, das ist so geil, dass wir jetzt einfach... kanadisches Wrestling dadurch wieder richtig auf die Map gepackt wird. Du hast halt wieder einen Punkt für KanadierInnen, wo sie hin können, wo sie dann vielleicht auch den nächsten Schritt machen, wo sie dann plötzlich vielleicht auch bei TNA, bei der WWE, bei AEW plötzlich dann auf dem Radar auftauchen. Was ich halt bei keine Ahnung, sowas wie Smash Wrestling nicht würden, weil keiner so viel Zeit hat, um so viel Wrestling zu konsumieren.
Ja, und selbst die Leute, die es gucken, es ist ja dann immer noch eine vergleichsweise kleinere Bubble halt.
Ja, eben. Ne? So, das würde halt, das funktioniert halt nicht. Du bist da, du bist dann vielleicht auch cool, aber das ist dann halt, keine Ahnung, ne, um da bei dem Beispiel zu sein, wie der Dude, der halt bei Wrestling Cult super abliefert, ja, aber was dann aber halt niemand auf dem Schirm hat. Weil es halt nur eine Handvoll Leute gucken, beziehungsweise, ich glaube, die haben auch keine, also ich habe mal irgendwie auf deren YouTube-Kanal geguckt, da haben sie keine vollen Shows veröffentlicht.
Ja, da kommen halt immer nur hin und wieder mal ein paar Shows dann auf WXW Now. Und
ja.
Das ist halt bei Smash Wrestling übrigens genauso. Also da ist die Verbindung zwischen beiden Promotions, aber ja, es juckt halt keinen, sagen wir mal halt, keine Ahnung, dass bei Wrestling, es juckt keinen in den USA, dass bei Wrestling Cult ein Banger abgerissen wurde oder sowas, sage ich mal halt. Genauso wie halt sehr wenig Leute in, ich sag mal, Oberhausen steckt gerade, ist halt juckt, dass halt Smash Wrestling gerade die Show des Jahres abgeliefert hat oder sowas halt, ne? Ist traurig und in der fairen Welt wäre das sicherlich anders, aber es ist halt leider so, ne?
Ja, es gibt, die Wrestling-Bubble ist halt vergleichsweise klein, ne? Gerade in Europa oder generell. So, es wirkt halt so riesig, ja, aber so viel ist es dann doch nicht, ne? Weil halt viele Leute halt auch dann irgendwo eher zu den Shows hinpilgern und weniger, dass halt alles nur von vor Ort ist.
Natürlich, natürlich. Ne? Und von daher, Scott DeMore ist ein gutes Mind. Wenn es einer schaffen kann, dann der. Und wenn er sich das da irgendwie jetzt da vorgenommen hat, dann könnte das halt auch glaube, ist natürlich dann immer die Frage, ob man dann irgendwann halt, braucht man bei so einer, bei solchen Events von so einer Größe, von so einer Power dann auch vielleicht mal irgendwie einen gewissen finanziellen Rückhalt. Aber der Dude ist halt ein guter Geschäftsmann, der wird sich das halt dreimal überlegt haben, bevor der sowas an den Start bringt. Also mache ich mir da gerade, weil so jemand wie Scott Dumont halt nicht so viele Sorgen tatsächlich.
Ja, wie gesagt, vielleicht auch früher auf kurz oder lang halt auch so ein bisschen mehr eigenes Gesicht und nicht so viel mit Fly-Ins zu arbeiten. Ne, weil da war ja schon bei ihm quasi gefühlt jedem Match war halt irgendein größerer Name von irgendeiner Promotion dabei.
Ja, das stimmt schon, wenn man das vielleicht ein bisschen runterfährt, ein bisschen. Du brauchst halt natürlich am Anfang irgendwie was, um den Leuten auch was zu Genau, du brauchst die Zugpferde, du brauchst halt auch ein bisschen Star Power. Das hast du hier gehabt, du hattest halt einen Josh Alexander, du hattest halt einen Mike Bailey, einen El Fantasmo, die halt auch schon mal gute kanadische Wrestler halt einfach sind, was ja auch wichtig ist. Und das halt gepaart mit ein bisschen internationalen Leuten, wie halt Takeshita, der halt gerade groß ist bei AEW. Du hast ein paar New Japan-Leute dabei und ja, auf die feinsten Leute kommen dann vielleicht im Laufe der Shows dann einfach nochmal.
Genau. Na, wie gesagt, wenn sie da dann auch so ein bisschen mehr den Fokus auf kurz oder lang auf eben kanadisches Talent legen, gepaart mit solchen Leuten wie Mike Bailey und Josh Alexander halt, ja, dann gib ihm und dann ist das auch eine Promotion, wo ich sehr, sehr gerne mit am Ball bleibe. Ich habe ja nicht schon genug zu gucken. aber ich würde sagen, wir babbeln jetzt schon eine ganze Weile um den heißen Brei herum.
Korrekt.
Achso, okay, das ist die Idee. Ich dachte gerade ganz kurz, Craig würde nicht aufnehmen, weil ich wollte auf die Zeit gucken, wie lange wir schon aufnehmen. Und war so, hä? Was ist das denn hier? Warum ist das nicht die ganz normale Aufnahmezeit? Aber das ist die DM, die du dann kriegst mit, yeah, genau. mit dem Link, genau. Wo du es runterladen kannst. Da war ich ganz kurz geschockt. Weil der Talker hat bisher eigentlich sehr viel hergegeben, wie ich finde.
Finde ich auch.
Deswegen würde ich sagen, wir starten rein. Es war eine zweitägige Show, was, glaube ich, auch nochmal gut war für den Start.
Ja.
Im St. Clair College in Windsor, Ontario, Kanada. Am Kommentar Don Callis und fucking Mauro Ronello.
Ich hatte bei der Paarung echt ein bisschen Angst. War so, weil die ja ganz gerne auch mal ein bisschen drüber sind, beide auf ihre unterschiedliche Art und Weise. Ich finde, es ging aber. Also Mauro Ronello war auch nicht so, jeder zweite Satz war Mama Mia und so viel rumgeschrien. Das war ein bisschen bodenständiger. Und so wie Don Callis hier telefoniert hat, kommentiert hat, kann er auch gerne öfter bei AEW kommentieren.
Ja gut, bei AEW kommentiert er ja zum Glück nicht ganz oft. Eigentlich hauptsächlich nur, wenn einer von seinen Leuten, also von der Don Callis Family,
ja,
aktiv ist.
Das ist richtig. Aber so, hier fand ich, ging's und es war auch eine gute Dynamik. Hier hat halt Mauro Ronello viel Rede übernommen und Don Callis hat hin wieder mal so ein bisschen was eingeworfen, aber das hat gepasst eigentlich. War eine gute Dynamik.
Ja, hat mir auch gut gefallen. Ja, so Mauro Ronello hat halt im Grunde genommen das gemacht, was er bei der WWE gemacht hat, aber nicht auf WWE-Niveau.
Ja, halt zwei Stufen drunter, also dann war es auch wieder erträglich halt. Und dann waren auch, wenn er mal diese Mama Mia-Schreimomente halt kamen, dann waren die halt auch okay und dann noch angebracht, wenn es sich dann halt nur in Dosen war.
Ja. Wie gesagt, dementsprechend lass uns direkt reingehen mit dem ersten Match, was ich tatsächlich gerne gesehen hätte, was es aber leider nur ein Dark Match war, nämlich Psycho Mike gegen Rush Singh.
Ja, Psycho Mike, der sollte ja später noch seinen großen Moment kriegen.
Aber wie? Aber ich musste so lachen, Rush Daisy heißt er. Ah, okay, ich habe die beiden gerade verwechselt. Ich hätte nämlich zu gerne statt Bully Ray gegen Rush Daisy, hätte ich nämlich zu gerne Psycho Mike gegen Rush Daisy gesehen. Das wäre wahrscheinlich deutlich besser gewesen.
Ja, man hätte es auch nicht wählen können, also.
Ja. Aber wir starten dann mit dem ersten Televised Match. Ein Six-Man Tag Team Match. Nämlich Alex Zane, Rocky Romero und Trevor Lee treffen auf El Fantasmo, Josh Alexander und Stu Grayson. Und ich würde sagen, das war ein guter. Oh Gott, jetzt kriege ich einen Schluck auf. Ein guter Start in den Tag, würde ich behaupten. Es hat sich zwar ein bisschen lang angefühlt zwischendurch. Und eigentlich. Aber ich war nicht ganz drin. Also es hat hier eine 7er Bewertung. Für mich, obwohl es objektiv gut war oder auch schön abwechslungsreich, hat sich es für mich dann doch etwas zäher angefühlt. Und halt, wie gesagt, irgendwie gefühlt zu lang. Auch wenn ich jetzt 13 Minuten 31 für ein Six-Man-Tag als nicht zu lang ansehen würde.
Naja, also ja, ich würde schon zustimmen, es hat sich ein bisschen gezogen, so stellenweise. Ist aber, also, das ist halt das, worüber wir auch meinen, wenn du dir allein schon diese Namen hier anguckst, ne? Alex Zane, bekannter US-Indie-Wrestler, war auch schon bei New Japan. Rocky Romero halt, Junior Heavyweight, New Japan-Legende. Trevor Lee, auch ein großer Name, der gerade frisch von der WWE kommt. El Fantasmo, New Japan, Josh Alexander und Drew Gason von TNA. Ist halt schon mal ein großes Aufgebot, kann man halt mal so mit starten mit so einem Match, ne?
Ja.
Und es war in Ordnung soweit. Ich fand's aber auch, es war ein cooler Start für diesen Doubleheader, sagen wir mal. Jetzt auch nichts krass Besonderes, sag ich mal. Vielleicht einen kleinen Ticken zu lang, aber war soweit fein, hat dann direkt mal so, ich sag mal, den Grundton gestellt für diese Shows.
Was zum Glück keinen Grundton für das Wochenende gestellt hat, war das nächste Match. Nämlich Cutie Marshall gegen Bhupinder Gujjar. Harley Cameron und Cutie fangen mit einer Anti-Kanada Heel-Promo an. Und danach darfst du mir gerne erzählen, wie du dieses Match fandest.
War halt okay, ne? Also, Highlight war wahrscheinlich noch Harley Cameron, weil die ist,
die ist immer das Highlight.
Ist richtig. Ich kann jetzt mit Bhupinder irgendwie, Bhupinder Gujjar jetzt nicht so viel anfangen. Der ist wohl auch bei TNA, sehe ich gerade. Ich glaube, ich fand den von den, jetzt mal vorsichtig gesagt und in Anführungszeichen, von den indischstämmigen Wrestlern, wo wir auch ein paar hatten bei den Shows, fand ich den, glaube ich, mit am schwächsten.
So ja, wenn man Rashtesi ignoriert, ja.
Ja.
Oder ist er Inder? Ja. Ich weiß gerade gar nicht. Ich
glaube, ja, also kanadischer Inder, ne? Also gebürtiger Kanadier mit indischen Wurzeln, ne?
Ja, kommt aus Calgary.
Ja, aber ist ja in indischer Herkunft. Sein Vater ist auch Inder, er ist halt in Kanada geboren, ne? Ja. Und lebt da aber mit indischem Migrationshintergrund, ne? Und so wie halt die meisten hier halt, ne? Die sind dann halt gebürtig, da kommen halt die Eltern oder Großeltern dann, sind dann halt aus irgendwann, die sind dann hier geboren, aber halt eine indische Herkunft. Ist ja auch egal. Ja. Der hat mich jetzt nicht so überzeugt. Cutie Marshall ist ja jetzt auch niemand, ich sag mal, der durch seine wrestlerischen Fähigkeiten hervorragt. Der ist ja nicht schlecht und auch rein handwerklich ist ja alles, was der macht, absolut in Ordnung, aber das ist so für mich auch so ein Wrestler, der halt irgendwie ein Programm braucht oder sowas, das halt vernünftig funktioniert, der für mich halt nicht rein übers Wrestlerische kommt. Und von daher war es halt okay, aber wahrscheinlich das schwächste Match der. Na okay, es war nicht das schwächste Match der Show, never mind. Aber aus dem unteren Bereich her. Es war halt in Ordnung, aber mehr halt nicht.
Das passt, glaube ich, auch ganz gut zu der ganzen Nummer. QT ist halt jemand, weißt du, wenn du mir eine Match-Grafik schickst, ja, QT versus XYZ, das löst in mir nichts aus.
Nee,
es ist halt so, ja, okay, QT. Du weißt halt, dass du jetzt kein Botchfest bekommst, du weißt, dass du kein Bully Ray gegen Rashtesi bekommst, um ein bisschen was vorwegzunehmen. Aber ja, ob das jetzt passiert oder im Keller fällt die Schippe um, ne?
Ja, das ist halt.
So, dementsprechend würde ich sagen, wir reden auch schon viel zu lange über dieses Match. Wahrscheinlich auch länger, als es ging. Und kommen wir zum Match, wo ich mit der Cage-Match-Bewertung überhaupt nicht mitgehe. Weil das war nämlich mein zweitliebstes Match von Tag 1. Das Women's Four-Way-Match zwischen Kylie Rae, Aurora Tavis, Lainey Luck und Taylor Rising. Damit hatte ich nämlich richtig Spaß. Es war nur eine kurze Angelegenheit. Das Ding ging, jetzt habe ich Zeit wieder weggemacht, keine 7 Minuten. Aber das ging super vorwärts. Also ich hatte am Ende richtig Spaß damit. Kylie staubt ab und leitet ja auch somit dann ein bisschen im Grunde genommen den oder baut das Match an Tag 2 auf, wo sie mit dabei war. Und ich hatte da so viel Spaß mit. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Ich fand auch nicht, das hat doch Spaß gemacht. Das war doch ein schöner, netter Four-Way. Generell sehr cool. Beide Shows hatten 2 Women's Matches auf der Card.
Ja, was ich das auch war, sehr gut finde.
Ja, fand ich auch gut. Und auch mal so ein paar neuere Leute, also was heißt neuere Leute, aber Leute mit, die vielleicht jetzt nicht so krass bekannt sind. Okay, Lainey Luck kennt man so aus der Chicago-Richtung, sowas, so Freelance-Wrestling und sowas. Ich glaube, die war auch schon mal bei TNA, wüsste ich jetzt aber auch nicht aus dem Kopf. Dann halt mit Taylor Rising und Aurora Tief, halt 2 kanadische Talente. Also hat es auch einen coolen Mix. Und dann halt mit Kylie Rae, die auch klar wahrscheinlich der bekannteste Name halt hier war, die dann auch gewonnen hat. Und Das war doch ein nettes, kleines, spaßiges Ding. Hatte dann noch quasi, wie du schon sagst, eine kleine Storyline, die dann in Tag 2 ein Match gemündet hat. Ja, war doch cool. Hat doch Spaß gemacht. Mehr wollte ich doch gar nicht von so einem Match. War doch cool.
Ja. Und auch, ne, mit solchen Kleinigkeiten, was wir noch gar nicht erwähnt haben, das, was auch cool war, neben den ganzen alten Grafiken und alten Bildern, die man noch so ein bisschen gezeigt hat, auch immer wieder Backstage-Interviews und Segmente. Genauso fängst du eine Promotion an, wenn du damit was vorhast und nicht einfach nur sagst, ich bin jetzt die nächste Indie-Promotion, die einfach nur ein paar Matches
genau, macht. Genau, das war ganz cool, ein bisschen Abwechslung. Da hat man so allen wieder so ein paar technische Schwierigkeiten, da hat zum Beispiel der Ton nicht sofort eingesetzt und sowas halt. Ja. Aber gut, ja, ne, das sind halt so, ich sag mal, Kinderkrankheiten von neuen Promotions und sowas halt. Das pegelt sich halt irgendwann ein. Das ist dann halt okay, also, ja, so what?
Genau das. Ja, ich weiß nicht, wollen wir direkt weitermachen mit dem nächsten Match?
Gerne.
Bei dem ich mich am meisten gefragt habe, in welcher Welt Kevin Knight oder Johnny Swinger Junior Heavyweight sind.
Eine ganze Menge von den Leuten halt so, ja.
Genauso wie, ich glaube, Sheldon Jean war es, der auch nicht aussieht wie ein Junior Heavyweight. Der aber mit 97 Kilo bei Cagematch angegeben ist, aber ja.
Würde theoretisch noch passen, aber ja.
Hier war es allerdings ein Match, bei dem von vornherein klar war, dass da wer die Gewinner sein würden. Die Jet Setters haben nämlich ihre IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championships gegen Aiden Pierce und El Reverso verteilt und oh Gott, nochmal von vorne. Gegen Aiden Pierce und El Reverso. Das Rogue Squadron besteht aus Rohit Raju, den ich eigentlich immer ganz gerne gesehen habe bei TNA. Schade, dass er da weg ist. Und Sheldon Jean sowie das Team aus Brent Banks und Johnny Swinger verteidigt.
Aber Brent Banks und Johnny Swinger ist auch ein sehr weirdes Team, aber gut.
Ja, ich weiß auch nicht, wer da auf die Idee kam, die zusammenzupacken, aber es war auf jeden Fall irgendwie unterhaltsam.
Ja.
Ja, aber wie fandst du denn dieses Match?
Ja, war in Ordnung. Ich fand das da, also das, da würde ich es tatsächlich noch ein bisschen eher kritisieren als im Opener. Das fand ich tatsächlich schon einen Ticken zu lang.
Ja.
Für das, was es war, war mir da dann irgendwie dann doch so 60 Minuten zu viel. Klar, es ist halt ein Four-Way, das braucht ein bisschen mehr Zeit, vor allem dann noch ein Tech-Team, um sich halt zu entfalten, weil jeder dann ja auch mal was zeigen darf. Aber ja, fand ich dann irgendwie ein bisschen sehr, 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 sehr gezogen. Ich fand es auch sehr weird, dass Kevin Knight, aber nicht Kushida, mit dem zweiten Set der Junior Tech-Team-Titles rauskam. Das war irgendwie auch ein bisschen seltsam.
Zweiten Set, das ist mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen.
Ja, also
worum geht's da genau?
Ja, Kevin Knight hatte ja zwei Titel dabei. Der hatte den alten und den neuen Junior-Titel dabei, weil die haben die Titel ja gewonnen bei King of Pro Wrestling von den Bullet Club War Dogs und die hatten ja neue Straps, die hatten diese weißen Straps, hatten die War Dogs. Und dann haben die halt, wurden als dann die Jet Setters gewonnen haben, haben die wieder getauscht, also haben die wieder die normalen Sets gekriegt mit dem schwarzen Ledergürtel, aber Kevin Knight kam halt mit beiden Gürteln raus, also mit denen, die War Dogs hatten, diesen weißen Strap und mit den normalen und Kushida hatte aber nur einen Gürtel dabei und das sah dann irgendwie so ein bisschen weird aus, weil einer halt zwei hatte und einer hatte nur einen und es sind aber ja nur ein Titel. War so, ja okay, keine Ahnung, gut, sollen sie halt machen von mir aus, aber fand ich dann irgendwie so ein bisschen, also ist jetzt ja auch kein Weltuntergang und sowas, aber fand ich bisschen weird, ja. Die Hälfte dieser Leute sind halt irgendwie keine Junior-Heavyweights gefühlt. Also ich fand's jetzt nicht schlecht, aber ich fand's jetzt gefühlt, auch nicht...
Also wenn John die Swinger unter 100 Kilo hat, dann habe ich auch unter 100 Kilo.
Ja, halt genau so.
Und ich war heute erst auf der Waage, habe ich nicht.
Ja, aber es ist halt so ein bisschen so, ja, keine Ahnung. Klar, es ist halt Wrestling, kann man drehen und wenden, wie man will. Aber wenn es irgendwie eindeutig ist, dann... Keine Ahnung, ne, weißt du, so... Ne, weiß ich nicht. Von daher, ja... Aber also Match war jetzt ja auch nicht per se schlecht, war halt okay, viel halt hin und her, wie man das bei so einem vorher erwartet. Ich fand's halt nur okay dann irgendwann.
Ja, also erstmal grundsätzlich, ich bin sowieso ja kein Fan von Gewichtsklassen im Pro-Wrestling. Das funktioniert für mich irgendwie überhaupt nicht. So, ja, du versuchst damit so pseudomäßig so ein bisschen Real-Life oder Realismus reinzubringen. Aber ja, letzten Endes. Ne. Who cares about that? Aber ansonsten stimme ich dir dazu. Es war zwar ein abwechslungsreiches Hin und Her, das hat auch schon so seinen Spaß gemacht. wieder jeder ein bisschen was zeigen konnte. Aber das Ding darf keine 16 Minuten gehen. Das darf halt maximal wirklich 10, 12 Minuten gehen. Und dann muss da Ruhe sein. Gleichzeitig ist es allerdings auch so, ne, du hast halt 8 Leute und jeder will halt irgendwie so seinen Spot halt ein bisschen sehen. Ne?
Das ist ja auch logisch, klar. Gerade auch da hat mich dann schon gefreut, dass dann so Leute wie halt Aiden Prince oder auch Sheldon Jean, dass die halt unter diesen, ich sag mal, größeren Namen unter diesen Stars halt trotzdem ein bisschen scheinen konnten, war ja dann auch ganz cool. Oder ein Brent Banks halt oder sowas halt, ne?
Genau, ne, die haben halt dadurch ihr Spotlight bekommen, weil sie halt neben den Jetsetters oder so halt da rumgelaufen sind. Und halt in IWGP Titelmatch letzten Endes standen. Ne? Darf ich noch nicht vergessen. Aber ich würde sagen, wir fackeln nicht lange und gehen zum nächsten Match über. Wo du mir erklären musst, ich habe es nämlich trotzdem, obwohl sie es ja so ein bisschen versucht haben zu erklären, ich habe es trotzdem nicht gerafft, was der PWA Champions Grail sein soll.
Also es sind verschiedene Sachen. Zum einen ist PWA ist auch eine alte Promotion in Kanada. So eine alte historische Promotion in Kanada. Also daher einmal, also es ist auf jeden Fall nicht der Pro Wrestling Australia Title. genau, das war nämlich die Prairie Wrestling Association, die war auch in Kanada. Beheimatet gab es von 2001 bis 2002. Dann hat man so ein bisschen versucht zu erklären, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, wie sie das gemeint haben. Man wollte so ein bisschen das historische und das moderne kanadische Wrestling bisschen vereinen. Man gab ja auch so einen kurzen Clip quasi, man nimmt das Prestige von Ricky Dozan und von Kenny Omega, auch zwei Namen, die wahrscheinlich sonst nie wieder in einem Kontext zusammen erwähnt werden. und es ist vor allem halt, es ist die Pro Wrestling Alliance, weil Maple Leaf Pro Wrestling hat sich ja quasi eine Allianz geschürt mit zwei anderen Promotions vor ihrem ersten Event, nämlich mit Qatar Pro und mit Oceanic Pro Wrestling. Die sind ja in einer Allianz zusammen, die haben sich ja zusammengeschlossen. Und das soll dieser Titel dafür quasi sein.
Ja, weiß ich nicht, ob das Not tut, bin ich ehrlich.
An für sich finde ich das nicht so verkehrt, aber das ist halt die erste Show der Promotion. Man sollte ja vielleicht erstmal auch abwarten, wie es da überhaupt, wie es da weitergeht, wie eng diese Zusammenarbeit zwischen diesen Promotions überhaupt sein wird. Und das sind halt ja auch, also Katar und Australien und Kanada, das sind jetzt ja keine Länder, die irgendwie mal so um die Ecke sind oder sowas halt, ne? Und von daher weiß ich nicht, ob man da nicht vielleicht erstmal hätte kleinere Brötchen backen sollen. Also klar, so jemand wie Juan Raja, der ja dann auch da in dem Match war, der kommt ja dann aus, das ist ja dann ein australischstämmiger Inder und kein kanadischstämmiger. Beziehungsweise ist in England geboren, aber ist halt in Australien aktiv. Dass der halt dann von Oceanic Pro ist, das ist ja dann, ja, ist ja dann okay, man hat dann halt noch Leute geholt oder dann an Tag 2 war es dann, da gab es dann auch ein Katar-Pro-Title-Match, aber also ich finde, da wäre vielleicht so ein bisschen Slowdown besser gewesen, das hätte man dann ja später machen können, wenn sich das mit dieser Allianz vielleicht so ein bisschen eingegroovt hätte
und dann hätte ja, man das wenn, ja wenn es halt auch herausstellt, okay, die Allianz ist für uns alle zuträglich, das bringt uns was und es ja, ist halt genau. Nicht einfach nur auf dem Papier so wie eine WWE-WXW-Zusammenarbeit.
Ja, sowas halt. Und so ist da jetzt ja irgendwie noch nicht so der krasse Benefit, außer dass du halt ein paar Leute da hattest.
Genau.
Ja, hätte man vielleicht ein bisschen danach hinschieben können, bis sich das alles irgendwie ein bisschen eingependelt hätte, meiner Meinung nach.
Ja.
Aber grundsätzlich finde ich so ein Allianz-Titel gar nicht verkehrt, aber ne, vielleicht erstmal so müßig ernährt sich das Eichhörnchen, sagt man ja immer so gerne.
Ja, vor allem, wenn du deine eigene Promotion hast und nicht mal einen eigenen Titel. Ja, aber die Allianz, von der du Teil bist, hat jetzt schon einen. So, ja
mach doch erstmal. Und es ist halt deine erste Show halt. Also mal gucken, wie das halt alles läuft und sowas halt, ne? Also, ja.
Ich weiß gar nicht, welche Titel es früher bei Maple Leaf gab.
Ja, war halt NWA-Territory, also NWA-Titel ja. Zum Teil, ne?
Genau. Das sind alles NWA-Titel, die ja. Dann halt alle, sogar vor Ende der Promotion schon alle eingestellt wurden. Nur Travis, ich finde es auch viel geiler, dass Travis Williams seit 2019 der ECCW Canadian Champion ist. Warum der immer noch nicht auf inaktiv gesetzt wurde bei Cagematch, weiß auch keine Sau, weil der wurde zuletzt 2020 verteidigt.
Ja, ich glaube auch ECCW gibt es gar nicht mehr, das hatte mir Sebastian mal erzählt. Die sind dann auch durch Speaking Out und Corona halt dann out of order gegangen.
Elite Canadian Championship Wrestling. Ja, seit 2020 keine Shows mehr gehabt.
Könnte man die ja alle rausnehmen, wenn es die dann sowieso nicht woanders geht. Aber gut. Ja. Es gab aber dann diesen, Titelmatch, genau. Mit Rohan Raja, der dann halt von Oceanic Pro halt kommt, aus Australien, gegen Jake Something. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde Jake Something geil.
Jake Something, den buchst du in dem Match und du weißt, was du kriegst.
Das ist richtig. Jetzt weiß ich auch, wer Rohan Raja ist. Das ist der Tech-Team-Partner von Metehan gewesen. Die waren auch bei der GWF zusammen. Die waren bei NXT UK zusammen als Tech-Team.
Was? Lol.
Ja, ich habe das gerade geguckt hier in seiner Match-History. Das ist der Tech-Team-Partner von Metehan bei in die Familie gewesen. Die hatten dieses Jahr im Februar hatten die bei Global Warning das Tech-Team-Title-Match gegen Sunshine Machine. Lol. Ja, so geht's auch. Okay, krass. Das habe ich durch Zufall jetzt gerade realized. Ja, witzig.
Krass. Okay, hatte ich auch nicht auf dem Schirm, bin ich ehrlich.
Ja, er tritt wohl auch ein bisschen öfter wohl in Kanada auf, in Australien wohl gar nicht so oft, wenn ich es gerade richtig sehe, sondern auch eher so die Kanada-Richtung. Ah, das war der andere Kollege, der aus Australien. Ja, ist ja auch egal. Ja, also wie gesagt, ich finde Jake Something sehr, sehr geil. Mag den total gerne. Match war auch an für sich nicht schlecht. Ich würde auch hier tatsächlich die Kritik üben. Es war ein kleinen Ticken zu lang, meiner Meinung nach.
Ja, das hätte auch eine Minute oder zwei kürzer sein können. Die dazu.
Und dann mit einem etwas überraschenden Ende, zumindest für mich, habe gedacht, okay, Jake Something, wämst den jetzt hier weg. Ja, hat aber durchaus gepasst, fand ich jetzt auch nicht schlecht. War eigentlich ganz cool. Wie gesagt, Jake Something sehe ich ganz gerne. Von daher, konnte ich durchaus irgendwie doch was abgewinnen.
Ja, das war halt ein Hard-Hitting Brawl, ne? So, dass halt, ja. Das war halt das, was du kriegst, wenn du Jake Something auf die Karte packst. Und, Rohan Raja hat da auch perfekt reingepasst.
Ja.
Und ist dem halt eben nichts nachgestanden. Von daher, das war absolut solide. Ich sehe gerade die Bewertung bei Cagematch. Ja, ist mit 5,8 vielleicht ein bisschen zu niedrig.
Ja, oder auf 6 auf, dann passt das.
Genau, so 6, 6,5, da ist man dann fair dabei. Das passt. Ja.
Finde ich dann auch okay, dass Rohan gewonnen hat. Der ist dann wahrscheinlich ein bisschen öfter verfügbar als Jake Something. Ich weiß gar nicht, ist Jake Something noch bei TNA oder ist der schon nicht mehr bei TNA?
Er war auf jeden Fall, vor nicht allzu langer Zeit hatte er eine Storyline.
Also er war ja schon mal früher bei TNA, vor ein paar Jahren war dann weg und ist dann wiedergekommen, meine ich.
Also laut Cagematch ist er noch Teil von TNA. Aber er war jetzt zuletzt in einem Six-Way Scramble am 2.10., also Anfang des Monats.
Okay.
Bei einer Impact. Wer weiß, wann die aufgezeichnet wurde. Aber generell wenig Matches gehabt. Da hatte hier dann am 31.08. Wurde er von Eric Young nach nicht mal 4 Minuten besiegt.
Ja, gut.
Okay, am 13.09. hat er auch zusammen mit Hammerstone ein Match gegen Eric Young und Steve Macklin, wo die dann wiederum nach 7 Minuten gewonnen haben. Also, ich glaube, das Problem bei Jake Something ist halt so, ja, du kannst ihn halt auf eine Karte packen und er funktioniert in so einem Brawl oder halt auch so in so einem Scramble-Match. Aber es ist, glaube ich, gar nicht so einfach, mit ihm irgendwelche packenden Geschichten zu erzählen, was du ja bei Team A ja versuchst.
Ja, das kann sein, das ist ein guter Punkt.
Und die haben dann noch irgendwas mit, Gott, wie heißt er? Ja, ich komme jetzt auf den Namen nicht, ist auch egal. Was versucht zu erzählen, dass sie eine Familie sind und hey, du bist ja mein Cousin und das doch mal zusammen und irgendwie sowas.
Mit Cody Diener war das, glaube ich, ne?
Genau das, genau der Name. Wir wissen es, es ist etabliert, dass ich mir keine Namen merken kann. Und dementsprechend war das halt auch hier der Fall. Ja. So, ich glaube, man versucht es halt auch gar nicht so hundertprozentig. Ne?
Das ist natürlich auch möglich.
Aber ich würde sagen, wir haben schon viel zu lange über dieses Match geredet. Kommen wir zum absoluten Highlight der Show.
Yay.
Angefangen damit, dass Bully Ray eine Promo hält, dass ja alle nur wegen ihm da sind und dass er das absolute Highlight ist und der Main Event und hast du nicht gesehen. Und ich hier sitze und denke so, Digga, keine Sau, die den Pay-Per-View gekauft. Wirklich nicht einer. Nicht mal deine Mutter. Hat den Pay-Per-View wegen dir gekauft, du Idiot. Also, ne, klar, ein Stück weit ist das natürlich auch ganz klar, um halt festzulegen, ich bin der Heel in diesem Match. Punkt.
Ja.
Aber trotzdem irgendwie so, boah, Leute, muss das?
Ja, also hätte ich halt auch nicht gebraucht. Vor allem, dass ja jetzt auch kein Name ist, Bully Ray, der halt unglaublich viele Leute zieht oder sowas halt. Ne? Also, so ist es ja jetzt nicht, ne?
Der zieht gar keinen.
Ja, wahrscheinlich. Und deswegen ist es halt so, ja, was ist halt dieser Nährwert? Keine Ahnung halt, ne? Ja. Ist mit Scott D'Amore wahrscheinlich befreundet.
Ja, ich wollte gerade sagen, ansonsten bookt ihn doch keiner mehr ernsthaft, oder?
Nee. GCW hat ihn letztens gebucht für das Wargames-Match, aber gut.
Ja, aber da ist halt auch nur so mal Teil von irgendwas, einfach nur so ein bisschen und ist danach wieder weg. Ich schau gerade mal, hatte der irgendwie großartig Matches? Ja, er hatte davor, vor den MLP-Sachen und von GCW war er nochmal am 25.08. hat er nochmal ein Match gehabt bei AML Talk is Cheap, was auch immer das ist, nie von gehört. Und davor dann im April war bei IWC.
Ja, cool. Ja, das ist toll.
Also daran merkt man auch, gut, der Typ ist jetzt nicht mehr wirklich aktiv. Ist wahrscheinlich mit Anfang 50 und so einer Karriere, wie er hatte, gerade vor dem Hintergrund der ganzen Hardcore-Matches, wahrscheinlich auch besser so.
Ja, dafür hat er ja seinen tollen Podcast, wo er sich über alles und jeden beschwert. Also von daher.
Komm, lass uns nicht darüber reden. Eigentlich sollten wir auch gar nicht über das das Match großartig reden, weil das war Langeweile pur.
Ja. Also man kann doch kurz sagen, es war halt gegen Raj Desi, also den ehemaligen Jinder Mahal. Stimmt.
Was jetzt auch kein Qualitätsmerkmal ist.
Nee.
Ich hatte ja irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass die WWE ihn einfach nur scheiße eingesetzt hat und er nicht das zeigen konnte, was er eigentlich drauf hat. Stellt sich raus, nein, er hat alles gezeigt, was er drauf hat bei der WWE, was nicht viel ist.
Es ist richtig und ja, das Match war kacke, also seien wir ehrlich, gut, bei Cagematch hat es jetzt eine Wertung von 1,08. Ob es jetzt so krass kacke war, keine Ahnung, halten wir einfach fest, es war kacke. Es ist halt de facto auch kaum was passiert. Das finde ich, kann man sagen, okay, ist vielleicht irgendwie noch kreativ, aber es war halt trotzdem dumm.
Ja, wobei, das habe ich tatsächlich noch nie vorher irgendwo gesehen. Also ganz kurz zur Erklärung. Der Ref wird ausgenockt und Sekunden später wird Bully von Ratsch durch den Table gehämmert. Ja, logischerweise endet das Match nicht, weil der Ref kann es nicht abläuten. Es ist halt wie ein Pinfall im Grunde genommen. Ja, und kurz danach kommt plötzlich QT an, wo auch immer der herkam, was seine Aktien da drin waren. Greift Raj an. Ja, und packt ihn dann halt in die Trümmer vom Tisch. Und der Ref wacht wieder auf und sieht das halt, okay, alles klar, ding, 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 Match beendet. Und abgesehen davon hatte das Match genau einen coolen Spot und das war, wo der Ref einen Diving Headbutt gegen Bully Ray macht.
Genau, wo sie den What's-Up-Headbutt von den Dudley Boys / Team 3D gegen Bully selber gemacht haben.
Ja, das war, da muss ich sagen, das fand ich echt cool.
Aber ja, das war cool, aber das war's dann halt auch.
Das waren halt insgesamt, keine Ahnung, vielleicht 30 Sekunden von fast 9 Minuten. So. Und wenn der Rest nur scheiße ist, ja, dann hast du halt eine 1,08er Bewertung bei 83 Votes, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie nur so drei Leute, die Bully Ray scheiße.
Nee, genau, das ist kein Rating einfach. Das war schon auch echt kacke. Ne? Also, das hat bei Cage mit 47 Nuller Wertungen. Alter.
Ja, ich finde es ein bisschen witzig, dass irgendwie so viele das Match bewertet haben, aber andere Matches irgendwie weniger. Das ist wunderbar. Also, eigentlich müsste, in meinen Augen, müssten alle 157 Leute, die den Main Event bewertet haben, auch die anderen Matches bewertet haben. Aber scheinen wirklich sehr viele nur den Main Event gucken.
Ja, gut, okay. Klar, ne? Macht natürlich auch Sinn, dass sich den viele halt angeguckt haben, weil halt for obvious reasons, ne? Ja. Aber ja.
Ich würde sagen, lass uns. Noch ganz kurz zu nach dem Match.
Ja.
Raj sollte nämlich weiter verprügelt werden. Und plötzlich kommt Guja und rettet Raj.
Yes.
Aber die Reaktion von Bully Ray war irgendwie weird. So, das war richtig unpassend. So, während QT direkt geflohen ist, so wie sich das gehört, wenn der Safe gemacht wird, hat Bully nur irgendwie ganz komisch im Ring gestanden und Guja wusste irgendwie, glaube ich, auch nicht so ganz, was er damit anfangen sollte.
Ja.
Habe ich ihn jetzt an oder nicht? Eigentlich war nur geplant, dass ich ihn vertreibe, aber warum ist er jetzt immer... war halt dann auch der Aufbau für Tag 2. Ich würde sagen, wir kommen zu meinem drittliebsten Match von Tag 1. nämlich Mio Yamashita gegen Giselle Shaw. Ich hatte damit richtig, richtig viel Spaß. Auch hier, es kommt fast auf eine 7er-Bewertung bei Catchmatch. Bei einer 7er-Bewertung wäre ich tatsächlich auch bei dem Match. Das war von Beginn an intensiv. Beide hauen sich richtig, richtig gut auf die Omme. Mir hat es richtig, richtig Laune gemacht. Und ich bin sehr, sehr glücklich. Es macht mich einfach glücklich, dass zwei Women's Matches für mich so in den Top 3 der Show sind. Wahrscheinlich setzt es sich ganz knapp vor das PWA Champions Grey Match. So. Und ich hatte damit eben, wie gesagt, meinen Spaß. Wie fandest du es denn?
Ich fand's auch gut. Für mich war es sogar das zweitbeste Match der Show. Bin ja auch großer Mio Yamashita-Fan. Giselle Shaw finde ich auch super. Hier gab es ja noch die kleine Zusatzstipulation, dass wenn Mio Yamashita gewinnt, dann ist sie auch mit im Ring of Honor Title Match am Tag drauf. Dann wird das ein Triple Threat Match oder ein Freeway. Und ist dann nicht passiert, weil Giselle Shaw dann gewonnen hat. Fand ich auch gut. Das sollte ja auch so ein bisschen quasi, wenn man so will, dieses Wochenende oder diese Shows so ein bisschen die Standout-Performance von Giselle Shaw werden. Auch so, wie es halt aufgebaut worden ist, quasi. Und sie ist ja auch, sie ist, glaube ich, seit diesem Jahr auch raus bei TNA. Ich meine, die ist jetzt...
Mittlerweile, ja. Ist im Laufe des Jahres
gegangen. Sie ist ja auch, glaube ich, gut befreundet mit Scott D'Amore. Ich glaube, die waren sogar mal ein Paar, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue.
Das weiß ich nicht.
Meine ich, und von daher macht das Booking dann, also selbst wenn nur befreundet ist, dann macht das Booking hier natürlich ja auch Sinn.
Oh Gott, ich bin gerade auf ihrem Cage-Match-Profil. Ja, und neben dem üblichen Facebook, X, Instagram, TikTok ist auch ihr OnlyFans verlinkt. Und die OnlyFans ist einfach onlyfans.com/Canadian Destroyer.
Ja, schön.
Und ich finde das einfach großartig.
Das ist gut. Für 20€ im Monat könnt ihr den auch gerne reinzappen.
Warte, ich schau mal. Ja, es sind tatsächlich $20.
Ja, ich hab's auch auf. Ja, genau, also Dollar, nicht Euro, ne? Und fand sie daher hier in dem Match auch echt gut. Mio Yamashita eh super halt und hat Spaß gemacht. War ein echt gutes Match.
Ja. Dann kommen wir zum Match. Zum Highlight der Show, wo ich mich im Nachgang ein bisschen ärgere, dass es kein AW International Championship Match war.
Haben sie? Am Kommentar hat Mauro das die ganze Zeit gesagt.
Ja, aber es war ja auch nicht als das angekündigt. Und
es war nicht angekündigt, aber eher am Kommentar zumindest die ganze Zeit erwähnt, weil ich so, hey, das war doch gar nicht angekündigt, weil ja halt dann logischerweise das an Tag 2 dann halt 1 war.
Ja, finde ich ein bisschen schade.
Aber ja, du musst es halt machen, weil Mike Bailey ist ja auch X-Division-Champion. Sonst hättest du wahrscheinlich beide irgendwie machen müssen, so. Also entweder so beide oder keine halt, ne?
Ja, und so hat Bailey hat ja auch seinen X-Division-Championship, glaube ich, auch nicht dabei gehabt.
Ja, genau, stimmt.
Ne, du bist halt das Ganze umgangen, von wegen, dass Takeshita so jetzt ein Anrecht auf ein X-Division-Championship-Match hat. Weil er den Champion besiegt hat.
Das stimmt.
Wahrscheinlich haben sie es deswegen nicht gemacht.
Ja, möglich.
Beziehungsweise deswegen ist halt, hat man halt so ein bisschen unter Tisch fallen lassen, dass Bailey X-Division Champion ist.
Ja. Das stimmt. Hat man dann auch am Kommentar trotzdem ganz gut erwähnt, dass die beiden halt sich kennen. Es gab ja auch das Battle of Los Angeles, ich glaube, Halbfinale damals gegeneinander. Nee, ich glaube sogar das Finale. Und die beiden waren ja zusammen Tag Team Champions bei DDT in Japan.
Ach was.
Ja.
Geil.
Das hat Morrow auch am Kommentar kurz erwähnt. Also der Typ hat seine Hausaufgaben auf jeden Fall gemacht.
Er hatte ja genug Zeit.
Das ist richtig. Genau, und zwar vom Dezember 2016 bis zum Januar 2017, also sie hielten die Titel auch nur 36 Tage. Mit einer Titelverteidigung haben sie danach dann relativ schnell wieder verloren. An Masakatsu Funaki und Yukio Sakaguchi, ja gut. Aber ja, genau, deswegen hat man da nochmal ein bisschen so eine andere Dynamik. Ich fand's auch richtig gut, es war schon echt gut. Hat von Dave Meltzer auch die vollen 5 Sterne gekriegt.
Und das zu Recht.
Das zu Recht, das war richtig gut. Mit dem Main Event dann von Tag 2 auch die beiden besten Matches des Doubleheaders. Ich würde sogar sagen, das hier war das... War es das? Ich glaube, mir gefällt sogar das Josh Alexander Match ein bisschen besser. Das war aber auch, das war richtig gut, ne? Also machen wir uns da nichts vor. Top-Match. Hat richtig Bock gemacht, schönes Hin und Her. Die durften halt alle eine Menge fressen, halt Bailey wieder auf seiner persönlichen Odyssee seine beiden Knie zu zerstören. Takeshita sagt, okay, kein Problem, mach ich mit. Halt, keine Ahnung, Bastard Driver in den Wheelbarrow Suplex, halt die Nie-Versuche von Takeshita, Bailey, der seinen Stick halt versucht da durchzukriegen, das war richtig gut. Hat richtig Bock gemacht und du warst halt richtig schön fesselnd dabei, wo man auch sagen könnte, okay, dadurch, dass halt der International-Teil nicht auf dem Spiel steht, ist es vielleicht sogar noch ein bisschen offener. Kann Mike Bailey gewinnen? Weil man es ja dann auch so ein bisschen gesagt hat, okay, wenn Bailey gewinnt, sichert er sich irgendwie einen International-Title-Shot. Hätte man ja irgendwie schon so machen können, weil ja auch Takeshita gesagt hat in der Pressekonferenz nach dem Titelgewinn bei WrestleDream, ich will das Ding ein bisschen internationaler machen. Ich verteidige den Titel außerhalb von AEW. Von daher, wer weiß, was so passiert. Und deswegen war ich gut drin und hat richtig Bock gemacht. War ein geiles Match. War halt genau das Fest, was ich mir erwarte, wenn ich da auf dem Papier sehe. Mike Bailey gegen Konosuke Takeshita.
Genau das. Also du hast es wunderbar zusammengefasst. So, bei Bailey auch richtig stark dargestellt. Also das war jetzt nicht so für den, so, ja, der große AEW-Wrestler kommt da an und vernichtet halt den kleinen Indie-Wrestler.
Ja, genau.
Sondern das war halt fast ebenbürtig dargestellt. Also war ebenbürtig dargestellt. Und Takeshita war halt mehrfach so knapp an der Niederlage.
Ja, genau.
Das war insane. Wie gesagt, ich hätte tatsächlich, auch wenn wir jetzt gerade so weit zu sprechen, besser gefunden hätte, wäre einfach der Titel auf dem Spiel gestanden.
Ja, hätte ja auch nicht geschadet.
So, ne, klar, du bist dann immer so, gehst dann immer so ein bisschen vorher rein, so, ja, okay, come on, wir wissen eh, wer gewinnt. Aber sind wir mal ehrlich, ne, so bei Teen Aerosan, aber ne, die können immer noch über irgendwo anders verlieren, das funktioniert da halbwegs.
Ja.
Beziehungsweise sie sind halt nicht ganz so geschützt wie eben New Japan Wrestler, wie
AW Wrestler.
Genau, so AW, TNA, Quatsch, AW New Japan, die sind halt geschützt. Da sagt die Company ganz klar so, nein, der verliert nicht. Oder ist zumindest ganz, ganz stark von auszugehen, dass das ja, dementsprechend
also,
ist.
Wenn man mal hier so guckt, also auch so was so die Indie-Matches angeht von Mike Bailey, der hat auch schon ein paar verloren, auch nachdem er den X-Title gewonnen hat. Also auch Singles-Matches halt, so, also. Da ist halt schon okay halt, ne? Also da geht das halt immer noch so. Das ist so, genau wie bei allem ist TNA bei sowas auch halt so eine Grauzone halt. Da geht, die können halt gewinnen, da ist es aber auch jetzt nicht so katastrophal, wenn die, also außer wenn jetzt, keine Ahnung, ich sag mal, der TNA World Champion irgendwie in 5 Minuten da weggeklatscht wird, dann sieht das natürlich anders aus, aber das macht ja auch niemand.
Ja, das, also, nee. Das wäre Nick Nemeth sowieso.
Ja, eben. Von genau, daher
ich bin mal gespannt, heute Abend ist Bound for Glory, beziehungsweise heute Nacht.
Stimmt.
Bin gespannt, was das gibt. Aber, also ganz kurz meine Prediction, wir haben jetzt, wie gesagt, es ist Samstagnachmittag. Meine Prediction ist, dass die Joe Hendry den World Title umschneiden werden.
Ja, also das muss sie jetzt schon machen, bevor der dann halt nächstes Jahr irgendwann zu NXT halt dann geht. Aber,
ich glaube, es ist irgendwie Ende des Jahres auch so irgendwie sein Vertrag endet. Den gibt's halt jetzt nochmal den Gürtel.
Ja, du musst aber, der ist halt so unfassbar over. Die Leute wollen den, die Leute haben Bock auf den. Also mach's halt.
Genau das. Aber das war eine ganz kurze Abgeschwufenheit.
Yes.
Wie gesagt, ich fand das Match richtig, richtig stark. Für mich, ja. ich denke, es war das Match beider Shows. Natürlich das Match of the Night bei Night One. Und wirklich, also ich glaube, egal, ob du jetzt den Main Event von Tag 2 oder Tag 1 als dein Lieblingsmatch bezeichnest.
Waren beides sehr gute Matches, also.
Genau.
Schon okay, passt halt, ne?
Ja.
Ist es dann halt jetzt hier halt persönliche Präferenz, war halt beides gut.
Genau, ne, dass das eine war mehr Brawlen und das hier war halt ein bisschen mehr Fliegen.
Ja.
Ich glaube, so kann man das, den Unterschied festmachen.
Definitiv.
So. Ich habe übrigens noch einen Fakt über Mauro Ronaldo, der mir gerade meinen Kiefer hat droppen lassen.
Okay.
Mauro Ronaldo war Wrestler. Er hat 3 Matches gehabt in seiner Karriere. Ja, am 2.4.1988 bei Vancouver All-Star Wrestling wurde er von Neil Drummond besiegt. Am 25.3.1989 ebenfalls bei Vancouver All-Star Wrestling hat er gemeinsam mit Michelle Starr und Timothy Flowers eben erwähnten Neil Drummond, Rocky Della Serra. Rocky Della Serra, auch ein wahnsinnig unnötiger Name. Und The Mongolian besiegt. Und in seinem letzten Match seiner Karriere am 17.06.1989, auch bei Vancouver All-Star Wrestling, wurde er von Jonathan Sayers besiegt.
Hat auch den Peak dann aufgehört, ne?
Mit 3 Matches, 1 Sieg und 2 Niederlagen, kann man machen. Zum einen bin ich gerade wahnsinnig stolz auf mich, dass ich mal eben ganz kurz den Dieter gemacht habe. Grüße. Und einfach, also ich würde wahnsinnig gerne diese Matches sehen. Weiß gar nicht, kann man die nicht mehr irgendwo sehen.
Wahrscheinlich in irgendwelchen Tape-Trader-Höhlen versteckt oder so.
Wahrscheinlich, schau mal. Eine Promotion, die war von 1949 bis 1989 aktiv, das heißt, die gibt's auch nicht mehr. Keine Ahnung. Wir werden es wahrscheinlich nicht rausfinden, wenn es irgendjemand weiß.
Oder wenn irgendjemand diese Matches in seinem Archiv hat, dann lass uns die gerne zukommen.
Sehr, sehr gerne. Also Mauro Ronaldo nochmal in Action sehen, hätte ich Bock drauf. Aber ich würde sagen, Bock hatte ich auch. Nach Tag 1 hatte ich auch Bock auf Tag 2. Ich glaube, all in all war Tag 2 schwächer als Tag 1, würde ich behaupten. So rein aus dem Bauch heraus?
Ja.
Ja,
aber relativ nah beieinander, würde ich trotzdem sagen.
Also auf Cage Match ist Tag 2 besser bewertet. Ich würde es halt tauschen. Tag 2 hat eine Bewertung von 7,75 und Tag 1 von 7,17. Ich würde es halt wahrscheinlich beides miteinander tauschen und wäre dann fein. Wahrscheinlich das Tables Match kracht halt völlig rein bei Tag 2. Los ging es an Tag 2 mit einem Six-Man-Tag-Team-Match zwischen Rocky Romero, Rohan Raja und Rohit Raju, die auf die Jetsetters und Aiden Prince getroffen sind, die dann auch das Match gewinnen konnten. Ich würde sagen, das war ein schöner Opener mit viel Fast-Pace-Action, gut, um in so eine Show reinzukommen. Ja, ob es dann hier 11 Minuten 11, gehen muss oder ob dich vielleicht 9 oder 10 Minuten da besser angebracht wären. Gerade wenn danach halt ein Titelmatch kommt. Auch wenn das jetzt schwach war in meinen Augen, aber darüber reden wir gleich. 1-2 Minuten weniger hätten dem Match wahrscheinlich gut getan. Aber trotzdem war das ein guter Opener, um in eben jene Show reinzukommen. Was denkst du denn?
Würde ich zustimmen. Auf jeden Fall schwächer als der Six-Man vom ersten Tag.
Ja.
Ja, war dann halt okay. Die Jetsetters dürfen nochmal ihren Stick halt zeigen. Rocky Romero ist auch dabei. War in Ordnung. Mehr braucht man da auch nicht zu sagen, meiner Meinung nach.
Ja, dann gehen wir direkt in das erste Championship-Match des Abends. Fuck Kata. Ein Start, den man sehr, sehr kritisch beäugen sollte, in meinen Augen. Die sich nämlich gerade mit ihrem ganzen, mit ihrem ganzen Milliarden, die sie halt durch die ganzen, durch Ölforderungen haben, nämlich jetzt gerade versuchen, sich irgendwo ins Entertainment reinzukaufen. In der Hoffnung, dass sie dann vielleicht besser angesehen werden, aber solange ihr so ein Unrechtsstaat seid in der Form, nö. Aber das Match tatsächlich, Classy Ali, der Champion, verteidigt gegen El Universo sein QPW Qatar Championship Match. Und ich war so, war was? Weil irgendwie hat das Match stattgefunden, der Titel hat gewechselt und dann war vorbei. Und ja, das ist auch irgendwie legit meine Erinnerung an das Match.
Ja, würde ich so zustimmen. Waren ja auch nur 6 Minuten, ist irgendwie auch nicht so wirklich was viel passiert. Deswegen, dann hatte auch dieser Titelwechsel irgendwie nicht so wirklich den Impact.
Du hast dann einfach nur einen Kanadier zum Champion gemacht.
Ja, halt um diese Allianz so ein bisschen zu Dingsen zu schüren, halt weiter zu verknüpfen, hast du halt hier einen Maple Leaf Pro Wrestler halt den Titel von Qatar Pro Wrestling halt gewinnen lassen. Ja, okay, cool. Ja, ist okay. Wahrscheinlich wird El Reverso niemals nach Katar gehen und den Titel dort verteidigen, sondern ihn vorher wahrscheinlich wieder an Glassy Ali oder irgendwen verlieren.
Vermutlich.
Und ja, dann halt.
Lol, ich bin gerade auf deren Homepage und das ist einfach ein Eric Bischoff. Start Contacts, okay, was auch immer das dann ist, da kannst du dir anschauen. Und bei About Us ist einfach der Great Khali.
Ja, gut. Das, ja, ja. Ja, das ist,
was soll man dazu sagen?
Schöne Partner, die sich Scott da ausgesucht hat, auf jeden Fall. Also,
ja.
Der Champion da übrigens bei Katar, den Haupttitel, den hat Alofa von den, also von den Headshrinkers, also der Onkel von Roman Reigns. Ja, der ist halt 54, ja.
Wie gesagt, daran sieht man halt, dass das halt so eine Nummer ist, die halt dafür da ist, seit 2013 und zwar schon aktiv, was keiner cool ist, dass er halt auch schon so lange unten in diesen Breitengraden gewrestelt wird. Aber da halt, dass er halt auch Kohle hintersteckt, um.
Ja, halt dann auch so Leute wie Alberto Del Rio oder sowas haben die dann da halt regelmäßig, ne?
Na, herzlichen Glückwunsch.
Und dann weißt du halt auch schon Bescheid, mehr brauchst du dann halt darüber auch nichts sagen, ne?
Ja. Wie gesagt, die machen das halt, um halt im Entertainment, um halt einen Fuß ins Entertainment zu kriegen.
Dann sollen sie aber bitte aus dem Sports Entertainment raus.
Bitte?
Dann sollen sie aber bitte aus dem Sports Entertainment raus.
Ja. Ne, aber die wollen halt ihr Image statt mit sowas aufbessern. Weil die sagen, ja, guck mal, wir haben Wrestling und wir haben dieses und wir haben jenes. So, ja, herzlichen Glückwunsch. Frauen dürfen bei euch trotzdem nichts. Und homosexuelle Handlungen, was wahrscheinlich schon Händchen halten ist. Oder, ne, wir wissen ja, welche Witze wir miteinander machen. So, wir würden dafür wahrscheinlich in den Knast gehen.
Ja.
Nur für die Jokes.
Hat diese Liga übrigens auch keinen Frauentitel, wer hätte es gedacht?
Ja gut, hat die WXW auch nicht. So.
Dödüm.
Aber ich glaube, die WXW hat wenigstens Frauen auf der Card. Wir können ja mal ganz kurz gucken, wie viele Frauen auf der letzten Qatar Pro Wrestling Card waren. So, Events. Zuletzt am 23.08. veranstaltet. Die veranstalten gar nicht so oft, sehe ich gerade.
Ja.
Also, ne, wir hatten in diesem Jahr zwei Veranstaltungen.
Ja. Ja, die machen nicht so viel hier. Also, mal als Referenz. Caprice Coleman ist da der King of Ladders Championship, auch was ein bescheuerter Name, und hält den Titel seit 1709 Tagen. Ne? Also, und hat den nur. Das einzige Titelmatch ist da, wo er ihn gewonnen hat, 2020. Und danach hat er den nie wieder
verloren. Oh Gott, die haben. Weißt du, wie die Halle heißt, wo sie ihre letzte Veranstaltung hatten?
Nee, wie denn?
Im Beat Fitness Studio.
Ja.
So, und ich muss da jetzt mal ganz kurz ist auf jeden Fall gut gesponsert hier, sehe ich gerade. Ich klick mich gerade mal ein bisschen durch, ob da viel los war. Es geht eigentlich, also scheint halbwegs okay besucht zu sein. Ich würde es jetzt mal mit ein bisschen mehr als eine Academy-Show bezeichnen.
Gut, an für sich okay, aber das ist halt auch die Frage, wie viele Leute sind da, weil sie wirklich Wrestling-Fans sind? Oder aus anderen Gründen, ne?
Ich glaube, die sind dann halt wirklich da, weil Wrestling. Weil sie irgendwie was von Wrestling, durch die Saudis irgendwie was von Wrestling mitbekommen haben und dann da sagen, ich gehe mal hin. Gut. Wir reden jetzt aber auch schon viel zu lange über diesen Schmutz. Viel Spaß, El Reverso mit dem Belt. Kommen wir zum nächsten Match. Ein Women's Tag Team Match. Kylie Rae und Miyu Yamashita gegen Harley Cameron und Lainey Luck. Wie gesagt, das baut so ein bisschen auf den Match vom Vortag auf.
Ja, total.
Und ich würde sagen, das war kompromisslose Action. Die Ladies haben richtig stark performt wieder. Generell alle Frauen, die an diesem Wochenende beteiligt waren, haben einen richtig guten Job gemacht.
Ja, die Women's Matches waren alle on top, fand ich.
Genau. Auch hier hat es wieder nur eine 5,79 und ich frage mich, warum. So, warum das Match muss halt mindestens in meinen Augen bei einer 6 bis 6,5.
Ja.
Stehen.
Ich fand das eigentlich auch ganz cool, war dann auch so ein bisschen noch ein bisschen lustig gemacht halt. Also das war eigentlich ganz cool. Du hattest ja auch eine ganz klare Dynamik halt, ne, mit Lainey Luck und Harley Cameron als die Heels. So ein bisschen als die Sneaky Heels halt. Und dann halt die beiden Wrestlerinnen. Das hat schon gepasst, das war. Mit ein bisschen Comedy noch mittendrin, so das war cool.
Ja, das hat richtig Laune gemacht. Ging keine 10 Minuten, 9:26, auch das ist die perfekte Zeit für so ein Match.
Passt.
hat wunderbar gepasst. Bevor wir dann die Überraschung des Wochenendes hatten wahrscheinlich.
Ja.
Mit einem, war es ein Six-Way-Scramble?
Ja.
Ja, ein Six-Way-Scramble-Match. Stu Grayson, Psycho Mike, Trevor Lee, Jake Something, Sheldon Jean und Alex Zane wemsen sich miteinander. Meine Fresse. Ich kenne jetzt die Discord-Benachrichten gerade zweimal in Folge, wo ich in irgendwelchen Discords Nachrichten markiert und habe mich voll erschrocken, wenn dieses Grusel, dieser Grusel-Sound kommt.
It's spooky season.
Aber du erschreckst dich halt so massiv. Ist ja eh nicht oft, dass irgendwie Discord und ich irgendwelche Benachrichtigungen davon kriege, wenn es dann zweimal hintereinander kommt. ja. Aber erzähl mir und unseren HörerInnen doch, wie du diesen Six-Way Scramble fandest.
Das hat Spaß gemacht, auch eigentlich. Ich bin ja normalerweise nicht so der Scramble-Fan und sowas halt. Aber das war gut. Das war dann auch halt logischerweise halt sehr überladen, aber halt, ich fand in einem guten Maß, also nicht so schlimm wie das Tag Team 4-Way am Vortag. Sondern so halt, ja klar, ist halt so ein Scramble, weil es dann auch Einzelwrestler sind, keine Teams, so ein bisschen halt voller. Jeder darf mal so seinen Stick halt machen. Sheldon Jean war krass, weil der hat irgendwie. Der war irgendwie der beste geschützte Mann irgendwie, weil er irgendwie fast alles irgendwie auskontern oder abwehren konnte. Der war auf einmal richtig strong in dem Match irgendwie. Der hat irgendwie so gefühlt alles reversed. Ja, und dann halt Psycho Mike kriegt halt seinen großen Moment. Fand ich halt geil. Also erstmal, dass er halt gewinnen durfte, dass er auch seinen ganzen Krami halt durchziehen konnte. Das war irgendwie geil, weil wir alle lieben Psycho Mike, kennen ihn ja auch von der WXW, haben ihn da schon sehr oft live gesehen und lieben gelernt.
Who wants to see a body slam?
Genau, und einfach der Gedanke ist halt geil. Du hast halt da so große Namen wie ein Alex Zane, ein Jack Something, Stu Grayson, Trevor Lee, alles große, bekanntere Namen. Und der halt am meisten scheinen darf, ist einfach Psycho Mike. Und das finde ich halt so geil.
Ja, Mann.
Und ja, wie gesagt, Psycho Mike lieben wir alle, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Von daher war das irgendwie aus so einer persönlichen Sicht, war das irgendwie einfach so ein cooles Wholesome-Ding. Und aber auch davon abgesehen, hat es Spaß gemacht.
Ja, war ein bisschen weniger Psycho Mike, als wir kennen. Ne? Ja. Also, da war jetzt nicht ganz so viel von seinem Psycho-Teil mit dabei. Was aber auch, glaube ich, in so einem Six-Way-Scramble, wenn das ein bisschen zu viel gewesen wäre und gerade in Singles-Matches hat er dann oftmals dieses, wo er dann plötzlich mit der Kamera redet und so diese Schizophrene dabei hat, das wäre wahrscheinlich in dem Match ein bisschen fehl am Platz gewesen, nehme ich an. Das hätte das Ganze halt dann zu viel Zeit eingenommen und wenn du halt mit sechs Personen im Ring bist,
das ist okay.
Wäre das wahrscheinlich too much gewesen. Bevor ich dir sage, wie ich das Match fand, ja. Möchtest du einen Funfact über Sheldon Jean hören?
Ja, sehr gerne doch, bitteschön.
Der junge Mann hat 2020 an der 8. Staffel vom kanadischen Big Brother teilgenommen.
Ach, lol. Ja.
Das Format musste bedingt wegen Covid allerdings nach 4 Wochen abgebrochen werden.
Ja, klar.
Wobei eigentlich hätte man die da ja auch in diesem Haus lassen können. Die haben halt keinen eigentlich äußeren Einfluss.
Also, wenn einer isoliert sind, dann die halt auch, oder?
Ja, eigentlich. Also ich jetzt, wahrscheinlich durften sie es nicht.
Durften sie es nicht, aber also rein für sich hast du recht. Da bist du ja, also gut, wenn dann natürlich da einer Covid catchen würde, aber woher sollte er es kriegen? Dann hast du natürlich die Kacke am Dampfen, aber ja, eigentlich bist du ja da am isoliertesten überhaupt, stimmt.
Wahrscheinlich hättest du dann aber auch mit der Production Crew auch einen Big Brother durchziehen müssen für Wochen, dass die nicht mehr nach Hause dürfen. Wahrscheinlich hat es daran gelegen.
Ja, okay. Auf.
Wobei, die haben ja keine Kameramenschen da rumlaufen. Das sind ja alles fest eingebaute Kameras, glaube ich.
Stimmt eigentlich schon.
Ja gut, aber halt im Production Truck und wenn ein Schnitt macht, ja, hast du nicht
wird,
gesehen.
Wird schon seine Gründe gehabt, das musste dann wahrscheinlich auch alles und dann, ja.
Trademark Move, Dropkick und Lecklerit, okay, cool.
Wie generisch in die Wrestler willst du sein? Und, ja. Aber ich fand die gar nicht so schlecht tatsächlich. Wie gesagt, also das dieses Overbooking-Match fand ich ein bisschen übertrieben, aber so rein handwerklich war der eigentlich okay.
Ja. Um den Big Brother Funfact nachzuschließen, offiziell hat er das Haus als letzter Teilnehmer verlassen. Er ist wahrscheinlich einfach nur als Setzer durch die Tür gegangen. Aber ja. Ich mochte das Match tatsächlich auch sehr gerne. Die haben auch wirklich keine Zeit verloren, haben direkt losgelegt. Kein großes Abtasten. Und dann halt ne, die Flippy Dudes fliegen, die Heavyweights brawlen und werfen die Gegner herum. Ja, und dadurch hast du halt eine sehr, sehr... Genau, sag ich doch. die Heavyweights werfen die Gegner herum. Und dadurch hast du halt eine wunderschöne schöne Abwechslung. Psycho Mike gewinnt, das war dann eh wholesome Moment für jeden WXW-Fan. Außer die Handvoll Leute, die genervt davon sind, wenn sie einmal im Jahr ein bisschen Bodyslam chanten müssen. Ich find's großartig. Vor allem solange es halt dann auch nur ein oder zweimal im Jahr ist bei irgendeinem Event oder sowas, ja. ist dann halt geile Meile. Ja. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Match. Yes. Ein Match, wo ich dich fragen möchte, hat das Bock gemacht oder hat das Bock gemacht?
Das hat Bock gemacht. Ich musste gerade auf die Karte schauen, was denn als nächstes überhaupt dran ist. Aber ja, das hat Bock gemacht. Das ist halt das. Das ist ja das, was im Prinzip. Also das ist das quasi das Marpeliwik Pro-X-te Match für die Card, weil das ja genau das ist, was der Sinn von dieser Show sein soll, so ein bisschen kanadisches Wrestling overzubringen.
Oder und das haben El Phantasmo und Mike Bailey, um ganz kurz zu erwähnen, wer überhaupt angetreten ist, in diesem Match gemacht.
Ja, vor allem, weil es ja auch zwei kanadische Wrestler waren. Es waren ja auch zwei der besten kanadischen Wrestler, oder generell zwei sehr gute Wrestler. Halt hier, sodass man auch sagen kann, ja, kanadisches Wrestling ist geil, kanadisches Wrestling ist strong. Das war super.
Ja. Das war richtig, was sie richtig gut gemacht ist, denn das war halt fange ich plötzlich an zu stottern. Das war Fast Pace, High Flying Action, aber sie haben es sehr gut hingekriegt, immer wieder den Zuschauer oder die Zuschauerin atmen zu lassen. Ja, dann, wo es dann halt ab dem Zeitpunkt halt irgendwann, okay, wir liegen jetzt halt hier mal ganz kurz beide auf dem Boden. Oder der eine lässt sich halt ein bisschen Zeit, wenn er zu seinem Gegner geht.
Ja, sowas halt. Aber das war gute Action dann von vorne bis hinten für die 16 Minuten. Das hat wirklich Bock gemacht. Fand ich auch echt gut. Hier bei Catchpass hat sie 7,96. Runden war auf 8 auf, dann sind wir alle fein.
Perfekt.
Machen. Und fand ich auch super. Zwei sehr geile Wrestler mit einem Stil, der gut funktioniert in einem sehr guten Match.
Ja. Dass Mike Bailey gewinnen durfte, hat mich ein bisschen überrascht. Aber El Phantasmo steht hier bei Cage Match als Freelancer. Ist er nicht mehr bei New Japan?
Doch, der ist bei New Japan doch noch.
Weil das wundert mich jetzt gerade. Ich gucke auf die Matches.
Ja, der ist halt, nicht so oft da, weil er halt in keiner relevanten Position mehr ist im Moment.
Ja.
Aber der ist halt viel da in dieser Hontai-Schiene da mit in Tech-Matches mit Shota und mit Tanahashi und sowas halt gegen das House of Torture. Yeah.
Aber es war zuletzt großartig noch im G1 Climax.
Genau, da war er halt nicht mehr so krass, nicht so krass relevant, das muss man tatsächlich sagen. Von daher kann er da auch easy verlieren, weil er jetzt keine große Position bei New Japan oder so hat.
Ja, wie gesagt, nach dem Climax hat er nochmal am 18.8. dann noch ein Match gehabt und dann einmal zwischendurch am 14.10. bei King of Pro Wrestling war er nochmal am Start.
Genau, das war das Match mit Tanahashi, da ging es House of Torture Porn. Und war halt Anfang des Jahres nochmal kurz Tag Team Champion mit Hiku Leo, aber der ist ja. Entweder geht er jetzt demnächst zur WWE oder ist schon bei der WWE, ich weiß es nicht genau.
Hängt wahrscheinlich schon im PC rum und wird da vorbereitet.
Das kann eine Weile dauern.
No. In diesem Sinne, ich glaube, das Match haben wir dann damit auch abgehakt. Ja. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, vielleicht war es eine Minute oder zwei zu lang. Das hat man ja öfter, leider Gottes. Ja,
fand ich hier jetzt gar nicht so schlimm, aber.
Nee, ja, schlimm war es. Hier war es auf jeden Fall nicht so schlimm wie bei anderen Matches. Aber ich glaube, wenn das Match bei 15 Minuten abschließt, wäre vielleicht noch müh besser gewesen.
Ja.
Kommen wir zum drittletzten Match der Show. Aber erstmal zu dem, was vor dem Match ablief, nämlich diese Backstage-Promo da von Harley.
Das war das Lustigste, in dem Bully Ray jemals sah in seiner ganzen Karriere. Punkt.
Ich fand's auch so großartig, wie QT einfach sich sichtbar das Lachen verkneifen muss.
Ja, der hat gecrackt, das stimmt.
Also, da hat wirklich nicht viel. Ich glaube, hätte sie eine Sekunde länger irgendwas, dann wäre der einfach zusammengebrochen.
Es ist einfach so geil. Also, Harley Cameron, ich finde die ja großartig.
Ja, vor allem, der hat's doch im Ring richtig gut gemacht.
Ja, im Ring ist, also sie ist sicherlich nicht die Beste, aber sie ist grundsolide, würde ich sagen, einfach. Und,
als sie zum ersten Mal gesehen hat, war sie richtig schlecht.
Ja,
die aber war sie, sie ist auch mittlerweile auf so einem soliden Stand und entwickelt sich halt auch scheinbar weiter. Die scheint richtig Narren daran gefressen zu haben, dass sie sagt, ey, ich will halt mindestens mal so eine 6 von 10 werden.
Genau, die hat Bock auf jeden Fall. Das merkst du ja auch an. Die ist halt dedicated. Und für die Rolle, die sie halt ausfüllt, reicht ja auch das, was die wrestlerisch halt macht, auch vollkommen aus.
Genau das. Und dann halt, wie Bully da irgendwie gefühlt, wirklich, ich glaube, fast eine Minute da einfach nur steht, dass er einfach nur so ins Leere stand, einfach so, was ist hier gerade passiert, verdammte Scheiße.
Ja, der musste halt auch so leer gucken, weil er sonst wahrscheinlich woanders hingeguckt hätte. Aber ja, also ich fand super.
Das könnte ich ihm allerdings auch nicht verübeln.
Ist richtig. Ja, lustiges Segment, auch Harley Cameron war auch der Star dieses Matches.
Kann ich dir nicht beantworten, weil ich habe das Match nicht gesehen. Ich hatte nämlich so keinen Bock auf Bully Ray und Raj Desi, die nochmal zu sehen, dass ich angefangen habe, einfach hier im Haushalt, ich musste irgendwie noch so ein paar Kleinigkeiten hier, so ein bisschen was vom Frühstück abwaschen und so weiter, so ein paar Kleinigkeiten, ach guck mal hier, du wolltest heute noch zum Sport, packst du schon mal deine Sporttasche, bin dann genau wiedergekommen, als Harley den Diving Headbutt aus Versehen gegen Bully. Nee, Quatsch. Ich bin davor wiedergekommen, wo Bully von diesem McCarthy verprügelt wurde, den ich nicht kannte, aber der anscheinend irgendwas mit Kanada zu tun hat. Und kurz danach gab es dann auch diesen Diving Headbutt in die Balls von Harley gegen Bully.
Genau, gegen Bully, dann den What's Up Headbutt. Das war lustig. Ja, sie war unterhaltsam, der Rest war halt so. Ja. Das ist halt genau das, was du erwartest, wenn du Raj Desi, Bully Ray und Cutie Marshall in einem Match siehst gegen. Upinder will ich nichts sagen, weil er ist hier das Opfer dieses Matches. Genauso wie wir. Ja. Also nicht so eine Katastrophe wie das Tables-Match am Tag davor, aber gut war es jetzt auch nicht wirklich.
Perfekt. Ich würde sagen, dann haken wir das auch ab und gehen auf die Ziele. Hat auch nur eine 3,94 gerade.
Ja, verdient.
Ja. Wahrscheinlich war es nicht besser. Kommen wir zum Women's World Championship Match, zum ROH Women's World Championship Match.
Yes.
Der einzige Titel bei Ring of Honor, der noch irgendwie halbwegs Relevanz hat und das Alex auch massiv abgebaut hat mittlerweile.
Ja, man muss so langsam halt den Trigger bei dieser Regentschaft halt pullen, denke ich mal.
Ja, ich weiß gar nicht, es müsste jetzt, glaube ich, im November oder irgendwann müsste ja Final Battle anstehen.
Ja,
aber du musst halt generell den Trigger bei dieser Company pullen. Du musst ein festes Roster machen, was nicht ständig bei AEW dann noch irgendwie rumjobbert, feste Storylines erzählen. Und wenn du schon sagst, du machst keine Tapings, dann machst du halt vernünftige Shows mit Promos, mit Backstage-Segmenten. Aber nicht das, was da gerade gemacht wird. Das ist, in meinen Augen, ist das eine Schande, was TK da zulässt. Das ist, boah, nee. Ich hab's freitags gerade im Homeoffice immer im Hintergrund passiert und hat keinerlei Relevanz. Vor allem wenn man jetzt sieht, dass Chris Jericho einfach fucking Ring of Honor World Champion
ist. Also da frage ich mich halt auch, warum. Also hat der Typ eine Klausel in seinem Vertrag, dass der jedes Jahr einen Titel gewinnen muss? Und dann haben sie sich gedacht, ja, Ring of Honor, also ich verstehe, warum man es macht. Du willst halt diesen Moment halt wieder, du willst halt Mark Briscoe overbringen, indem er dann den Titel von Chris Jericho wieder gewinnt. Aber muss Mark Briscoe noch weiter overgebracht werden?
Nö.
Nee, halt deswegen macht es halt keinen Sinn. Es ist halt wieder einfach so eine scheiß Ego-Nummer und es ist halt einfach total nervig.
Ja, vor allem, was mich so krass abfuckt, ist, Mark Briscoe war gefühlt, seitdem er den Championship gewonnen hat, zweimal bei Ring of Honor und hat gerade irgendwie in irgendwelchen Random-Verteidigungen verteidigt.
Ja, das kommt natürlich noch hinzu. Und mit Chris Jericho wird das ja nicht besser sein. Der wird ja nie im Leben beim Ring of Honor TV auftreten.
Wahrscheinlich
also
nicht.
Außer vielleicht dann bei Final Battle oder sowas halt, wenn. Aber das wird halt dann bei, wobei, das sehe ich da wahrscheinlich auch eher bei Full Gear, das Match, wenn ich ehrlich bin. Weil Chris Jericho kann ja nicht beim Ring of Honor Pay-Per-View auftreten, hör mal. Das ist totaler Schmutz, ja.
Ich fand, von der letzten Dynamite hat mir Dieter einen Screenshot geschickt, wo ein Fan ein Plakat hochhält, Chris Jericho died in Terrifier 3 and I cheered.
Ja.
Und ich war so, ey, ich will nur diese eine Szene sehen. Ich will, der Film interessiert mich ein Scheißdreck. Ist eh so, Horror ist eh nicht mein Ding.
Ja.
Aber ich will einfach nur die Szene sehen, wie Chris Jericho irgendwie stirbt.
Kannst du dir nur den Anfang gucken, weil das passiert wohl in den ersten 10 Minuten.
Nice. Ist halt im Endeffekt auch Lux. Chris Jerichos Karriere soll sterben wie er in Terrifier 3. Am besten in den nächsten 10 Minuten, danke.
Wäre cool. Und ja, aber Athena ist noch der einzige einigermaßen relevante Champion bei Ring of Honor. Die genau Forever das. Ring of Honor Champion, sie ist ja sogar die, die längste Championess in Ring of Honor, also von allen genau. Titeln überhaupt, hat ja richtig. Jetzt vor kurzem Samoa Joes Regentschaft halt überboten.
Ja, aber wie gesagt, ne, wenn du halt wirklich, wenn du halt drei Großveranstaltungen im Jahr hast, und dann ist das halt auch nicht schwierig, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, gefühlt ist ja auch Athena die einzige Wrestlerin, obwohl sie richtig gut ist, die einzige, die halt wirklich dauerhaft nur bei Ring of Honor bleibt, wo du dir denkst, die wäre halt bei AEW eigentlich richtig geil und die ist dann nicht da.
Ja, aber also ich denke mal, es ist aber so richtig, dass sie halt
ja, natürlich,
sie
ja, natürlich,
Ring
ja,
of Honor Programm, also ist sie bei Ring of Honor. Es kotzt mich mega an, dass sie Christian, Nick. Oh Gott, Wolverine,
Brian Cage.
Brian Cage, meine Fresse, zu viele Cages bei AEW. Ich habe gerade legit auf meine paar Wrestling-Figuren geguckt, die ich hier habe. Und so, ach, guck mal, da ist einer. Wollte gerade den Namen sagen. Okay. So, der ist jetzt in der Don Callis Family. Aber er ist ein Ring of Honor Champion. Klar, er hat jetzt auch schon direkt eine TV-Titelverteidigung, was cool ist. Aber eigentlich darf er jetzt nicht mehr bei, in meinen Augen zumindest, nicht mehr bei AEW im TV auftreten.
Nö, ist richtig, aber naja. Ist halt leider so und das ist halt ein bisschen schade. Und ja. Aber
Match willkommen, würde ich sagen, zum Match.
Ja, fand ich gut.
Ja.
Athena hat am Anfang so ein bisschen noch so eingemacht, so auf so, ich stretch ein bisschen hier so ein bisschen so, wird jetzt hier easy Titelverteidigung so ein bisschen halt so Giselle Shaw quasi nicht ernst genommen. Hat dann aber schnell gemerkt, okay, das funktioniert so nicht. Giselle Shaw sah super hier aus.
Ja, definitiv.
Hat man, also wenn das Match ein Goal hatte, dann war das halt, lass Giselle Shaw gut aus. Also erstens natürlich Athena verteidigt und dann lass Giselle Shaw so gut aussehen, wie es geht. Hat man beides hier erfüllt. Und davon abgesehen, es war ein gutes Match halt. Also es waren, klar, ne, bei so Ring of Honor-Dingern dann oder bei Outside-Titeln ist dann halt immer so ein bisschen klar, okay, der Titel wird hier halt nicht wechseln, aber das muss man halt immer so ein bisschen ausklammern. Und davon abgesehen, war es halt ein richtig gutes Match. Ich fand's super, würde auch hier sagen, zweitbestes Match der Show.
Ja, nee, ich fand dann zum Beispiel Phantasmo gegen Bane, fand ich dann halt ein Stück besser.
Ah ja, was das hab ich vergessen, okay, ja.
Was aber in erster Linie daran lag, dass die beiden versucht haben, viel Dramatik aufzubauen, aber das Gefühl sich bei mir nicht einstellen wollte. Ja, über lange Zeit.
Das stimmt. Nee, ich hatte Bailey gegen Phantasmo vergessen, wurde dann auch dann natürlich das drittbeste Match, ja, aber es war trotzdem gut.
Na, wie gesagt, also ich glaube, wenn du da von Anfang an richtig drin bist und so ausklammern kannst, ja, das ist der Ring of Honor Title, der wird halt zu Billy Starks gehen und nicht an Giselle Shaw. Dann ist das, glaube ich, wirklich so eine 10 von 10, wo du richtig Spaß mit hast. Bei mir kam dieses Gefühl erst ganz zum Ende hin, wo sie immer mehr so in die Richtung gegangen sind, dass Giselle Shaw richtig, richtig kurz davor war und ich war so, Moment mal. Ne, das machen die doch jetzt nicht. Ne. Ja, okay, haben sie es nicht gemacht. Aber ich war irgendwann so wirklich, dass ich hier saß und sagte, komm, gib mir die Überraschung. Gib mir diesen Ring of Honor Titelwechsel, auch wenn er eigentlich da gar nichts zu suchen hat. Aber gib ihn mir beim Apple Leaf Wrestling. So, gib ihn mir da. Ich hätte da so Bock drauf gehabt ab einem gewissen Zeitpunkt. Haben wir dann aber leider doch nicht bekommen.
Ja, klar, natürlich. Aber war super. Und ich hoffe auch, dass das so ein bisschen jetzt so ein, das heißt ein Breakout, sie ist ja schon bekannt, aber dass man da irgendwie so ein bisschen was so dass Giselle Shaw so ein bisschen größer einfach rauskommt, das fände ich echt cool, weil die Dame ist echt super.
Und, ja, wie gesagt, gib mir die Leitung von Ring of Honor, gib mir ein festes Roster und ich würde sie sofort haben wollen.
Ja.
So. Dazu noch eine Handvoll Leute, die noch kreativer sind als ich und noch mehr Ahnung vom Wrestling haben, mit denen man dann geile Storylines bauen kann und dann hast du dann bringt das was. Wollen wir aber zum Main Event kommen?
Yes, Main Evento.
Main Evento. Wir sind auch schon wieder seit einer Stunde hier drin, du.
Ja.
Aber, beziehungsweise schon fast anderthalb. Aber es sind ja auch zwei Shows, die wir hier besprechen.
Ja, yeah, eben. Das dauert halt natürlich ein bisschen länger. Eben.
Eben drum. Kommen wir jetzt zum Main Event. Für dich war es das Match der beiden Shows. Für mich war es, wie gesagt, knapp hinter dem Match gegen Mike Bailey, denn Konosuke Takeshita hat seinen AEW International Titel gegen Josh Alexander verteidigt. Und ich, das war ein richtig, richtig guter Fight. Strong Style, Back and Forth. War genauso dieser Unterschied in den Stilen im Vergleich zum Vortag. Tag 1 ging es ein bisschen mehr ums Fliegen. Einfach auch Mike Bailey bedingt. Und hier Josh halt auch, Alexander.
Zeigt auch einfach, was für ein diverser Wrestler Takeshita mittlerweile einfach ist.
Oh ja. Wir hatten es ja. Ich konnte, als er zu AEW gekommen ist, war ich so, was will der da? Was ist das? Und mittlerweile bin ich so, ja Mann, geiler Typ, geil. So. Und Josh Alexander setzt ihn von Anfang an direkt unter Druck, worauf Takeshita mit richtig hoher Aggressivität reagiert.
Oh ja.
Und dann beenden sie das Match auch kurz bevor dem Moment, kurz bevor sich so langsam aber sicher dieser Gedanke einschleicht, von wegen, ja, so langsam aber sicher könnten sie den Deckel mal drauf machen und dann ist das nach 29 Minuten 31 halt einfach geschehen. Und ich war so, ja komm, ihr beiden seid halt bewusst oder zu Recht werdet ihr beide für mit die besten Wrestler der Welt gehalten.
Absolut.
Perfekt.
Ja, ich fand's auch geil, auch wieder ein paar richtig geile Aktionen. Hat halt German Suplex mit der Waist Control behalten und dann nach draußen, wo dann in der, also im Waistlock, nach draußen ging und es draußen einen German Suplex gab. Halt Ankle Lock vom Allerfeinsten von Josh Alexander. Das war, und also das war auch ein Ding, das kam für mich hier zumindest noch ein bisschen mehr rüber als in dem Match vom Tag davor. Und gut, da ging es natürlich auch nicht im Titel, deswegen ging das ja auch gar nicht, also nevermind. Aber hier war so wirklich, hier waren so ein, zwei Momente, wo du denkst, Takeshita ist jetzt richtig im Bedrängnis. Der hat jetzt richtig Probleme hier gerade. Und wenn der jetzt nicht aufpasst, dann macht halt Josh Alexander das Ding. Und das haben sie halt gut aufgebaut. Das ist halt so, klar, auch hier natürlich ist ein AEW-Titel, deswegen war es klar, dass es nicht passiert. Aber beim Wrestling geht es ja nicht darum, dass du weißt, wer gewinnt, sondern es geht ja darum, dass dir der Schein gewahrt wird, dass es vielleicht doch anders kommen könnte. Und das hat man hier
Vor allem, wenn halt jemand wie Takeshita von einer Promotion wie AEW antritt.
Genau. Und das war echt geil. Schön, dass der C4 Spike da nochmal fett von Josh Alexander. Das hat mir richtig, also hat mir persönlich noch einen kleinen Ticken, aber vielleicht dann auch nur ein halbes Prozent oder so, besser gefallen als das Match vom Vortag. Wie gesagt, aber beides richtig gute Matches. Das andere hat auch zu Recht eine 5-Sterne-Wertung gekriegt, das hier eine 4-3-Viertel. Alles beides absolut legitim. Und wie gesagt, hier auch ein richtig gutes Match mit auch halt mit jemandem wie Josh Alexander halt in der im Main Event, der für mich auch fast so sehr für kanadisches Wrestling steht wie kaum ein anderer Wrestler. Oder den ich
ja, gerade mit seiner großen Regentschaft bei TNA.
Sowas halt genau. Und von daher halt geiler Typ. Da könnte ich mir sogar vorstellen, dass wenn der hat ja auch schon gesagt, wenn sein Vertrag endet, dann ist er ja bei TNA raus. Der sollte ja Anfang des Jahres, beziehungsweise Ende letzten Jahres schon gehen. Aber da haben sie seinen Vertrag ja verlängert wegen der Verletzung.
Ja.
Da diese Klausel, die die WWE ja auch hat und AEW mittlerweile auch zieht. Zumindest teilweise bei den Lucha Bros. Und da könnte ich mir echt vorstellen, weil der ja auch gut mit Scott ist und denke ich auch gut dahinter steht, dass der vielleicht dann sogar nach dem TNA aus dann halt da ein bisschen weiterhilft, dass er da der Topstar von Make Believe Pro werden könnte.
Sehe ich. Ich sehe ihn aber auch, ganz ehrlich, ich sehe ihn aber auch bei AEW. Wobei AEW würde er wahrscheinlich nicht so passen.
Aber AEW, daher habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass er vielleicht sehr untergehen könnte. Weil
theoretisch in einer perfekten Welt wäre der perfekte Wrestler für einen Ring of Honor.
Ja,
zum aber Ring of Honor ist halt aktuell
für ein richtiges Ring of Honor.
Genau.
Absolut, im Main Roster könnte er Probleme haben, weil er ist zwar ein guter Wrestler, nur das Problem ist, ein guter Wrestler sind halt 50 andere Leute bei AEW auch.
Ja.
Und das ist halt so ein bisschen das Problem, das ist, wenn du willst, das AEW-Problem, das ist ein krasses Luxusproblem, wenn du eine Menge guter Wrestler hast. aber da könnte er halt ein bisschen untergehen und mach ihn zum Topstar, er ist ja auch der Topstar von TNA im Prinzip. Oder einer der Topstars von TNA. Ich glaube, er ist ja da vor kurzem auch hier geturnt.
Ja, er ist gerade mit. Ich wollte gerade die Namen herausfinden.
Sinner and Saint oder Saint and Sinner hat hier Judas Icarus und Travis Williams.
Genau, die beiden. Die beiden sind ja da mit ihm zusammen unterwegs.
Genau, die sind ja auch ein neues Stable, irgendwie Northern Agony oder sowas, irgendwie so. Oder Northern Anthony, irgendwie sowas. Irgendwas mit Northern auf jeden Fall.
Macht ja Sinn, ne? Also ja. Glaube ich, alle drei aus Kanada.
Wir sind alle aus Kanada. Josh Alexander war ja damals mit Ethan Page auch The North. Von daher, das passt. Northern Harmony, so, das sind sie. Und könnte ich mir halt vorstellen, aber overall kann man sagen, ich fand, es war ein sehr guter Start für die für diese neue Promotion?
Definitiv. Also ganz ehrlich, sind halt mit zwei absoluten Banger-Shows. Wie gesagt, beide zwischen 7 und 8er Bewertung auf Cage-Match. Natürlich haben auch direkt das große Spotlight bekommen, weil eben AEW-Namen, Ring of Honor-Namen, TNA-Namen da halt mit drin sind. Das ist halt so, natürlich bist du dann auf der Map. So ein AEW-Fan sieht, Takeshita ist bei der Show. Okay, da gucke ich mal rein.
Ja, auf jeden Fall.
Guck mal, da sind auch noch ganz viele andere Leute, die ich irgendwo schon mal gehört habe. Selbst wenn du halt eher Main-Eventig und Mainstreamig unterwegs bist. Und dann liefern die halt beiden Shows halt auch noch ab. Klar, solche Leute wie Ran Stasi oder Bully Ray, ja, kannst du halt in der Pfeife rauchen.
Ja.
Ich bin gespannt, wann es weitergeht. Sie haben, glaube ich, bisher noch nichts angekündigt, wann die nächste Show sein wird. Ich hoffe bald, dass sie sich nicht zu viel Zeit lassen, dass sie da mit einem regelmäßigen Schedule an den Start gehen. Das wäre wichtig, tatsächlich.
Ja, das auf jeden Fall, muss man ja mal gucken, was jetzt da so geht. Aber wenn man da wieder mal einfach so alle paar Monate einfach so ein paar Events macht, von mir ist auch gerne wieder so ein paar Doppel-Events, dann bin ich da erstmal fein mit für den Start und dann mal gucken, was dann so geht. Man muss sich jetzt halt so ein bisschen anfangen, ich sag mal, eine eigene Identität aufzubauen.
Genau, weniger Takeshitas, mehr Josh Alexander, so nach dem Motto.
Ja,
man
kann das ja trotzdem nutzen. Ich meine, wenn gerade jemand wie Scott D'Amore, der halt diese Verbindung hat, es wäre ja dumm, die nicht zu nutzen. Aber man kann das ja auch zum Beispiel anders machen. Dann holst du zum Beispiel statt einem Takeshita, holst du halt einen...
Einen Topflight,
keine Ahnung, zum Beispiel einen Kyle Fletcher oder sowas halt.
Genau.
So Leute, fünf größere Events, wenn du kriegst, hol von mir jetzt auch mal einen
Ryan Danielson zum Beispiel, kleinere Namen.
Ja, nee, einen Osprey oder sowas, keine Ahnung. Was man noch gar nicht erwähnt hat, im Aftermath war ja sogar Ricochet noch kurz da, um halt das AEW-Programm halt,
ja. Sie haben generell auch oft AEW erwähnt und sagt, ey, guck mal, bei AEW demnächst bei Dynamite oder bei dem nächsten Dynamite findet das und das statt. Haben das genutzt.
So ein bisschen gehypt halt.
Genau. Was ganz ehrlich, wo wahrscheinlich dann TK gesagt hat, ey, ne, klar, könnt ihr machen. So, die Leute kriegen die Freigabe von mir. Aber ey, komm, dafür machst du halt oder erwähne ich halt.
Ein bisschen Werbung. Sie haben ja auch, Bound for Glory haben sie ja auch erwähnt.
Genau.
Und sowas halt. Ist ja okay, also wenn der Deal ist, die kriegen Takeshita und Josh Alexander und Mike Bailey und sowas halt und bewerben dafür halt für ein, zwei Minuten denen ihre Shows und upcoming Matches. Du, dann hast du immer noch gewonnen. Also.
Vor allem, sie haben es ja auch schlau gemacht und sie haben es halt zwischen zwei Matches gemacht. Ne, wo ja, der eine Wrestler ist gerade noch im Ring, lässt sich noch ein bisschen feiern, weiß, es passiert jetzt gerade nichts mehr, alles klar, hier blenden wir kurz ein. Nächste Woche tritt XY gegen Z an. So.
Ja.
Easy going.
Ja, tut halt keinem weh.
Ist ja wie ein Hype-Package. So. Was halt random einfach einspitzt.
Im Prinzip ja, also warum denn halt nicht? Ne? Und man hat ja sogar, es ist ja sogar noch ein anderer Win, weil bei Dynamite hat man ja sogar einen Clip gezeigt von Takeshitas Titelverteidigung.
Stimmt.
Gegen Josh Alexander. Das heißt, man hat ja irgendwie Maple Leaf Pro auch ein bisschen mitbeworben. Hat gesagt, ja, hier bei Maple Leaf Pro stand ja dann ja sogar Courtesy auf Maple Leaf Pro. Hat man kurz erwähnt. Hilft auch nochmal ein bisschen.
Ja. Ich hoffe, dass das halt so... Also die müssen jetzt nicht direkt den GCW-Schedule gehen.
Nee.
Das wäre auch zu viel. Aber wenn die halt alle ein bis zwei Monate
anstalten... Ja, man sollte jetzt auch nicht halt direkt so full TNA gehen, irgendwie jetzt hier mit dem TV-Deal und sowas ankommen und sowas halt, sondern dann vielleicht mal erstmal ein bisschen langsam machen halt, ne, und sich dann halt so für Stück ein bisschen das einfach erarbeiten und steigern und dann ist auch alles gut.
Genau, wie gesagt, ne, alle ein, zwei Monate eine Show pullen, fände ich, ist persönlich, glaube ich, auch so ein Schedule, den du als Indie gut gehen kannst und der dann halt dementsprechend auch passt.
Eben.
Mal schauen, ob hier im Independent Circus Maple Leaf Pro Wrestling die nächsten Shows auch stattfinden werden oder ob wir die zumindest in der Besprechung skippen werden. Gucken, denke ich auf jeden Fall.
Ja.
Wie bitte?
Ja, ich sage ja.
Achso, es klang gerade so, als wärst du abgehackt gewesen in einem Satz, deswegen war ich gerade kurz ein wenig verwirrt. Aber apropos Verwirrung, ich würde sagen, damit beenden wir auch die heutige Aufnahme. Wir werden sehen, wie wir Maple Leaf weiter covern werden und vor allem erstmal abwarten, wann überhaupt die nächsten Shows stattfinden.
Genau. Oh, in Canada, our home and native land.
In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Lasst uns gerne ein Like da oder eine 5-Sterne-Bewertung. Das würde uns sehr, sehr freuen und sehr, sehr weiterhelfen. In diesem Sinne, macht's sich gut, macht's besser, haut rein. Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody kills.